mir ein leichtes Schwert für meine schwere Hand. Eins, das führt, wenn ich folge und folge, wenn ich führe, ein leichtes Schwert.
Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich habe für die Folge heute die große Freude gehabt, mit meinem Freund Gisbert zu Knüpphausen zu sprechen. Endlich. Den hatten sich zumindest meine Patrons, also meine AbonnentInnen drüben bei Patreon, schon lange gewünscht. Und ich hatte ihn mir schon lange gewünscht. Und ich freue mich total, dass wir das jetzt gemacht haben. Gisbert zu Knüpphausen ist Songwriter, Texter, Performer, schreibt wahnsinnig schöne Texte und wir sprechen aber auch darüber, dass er heimlich auch total schön singen kann und es inzwischen auch manchmal etwas schamloser tut. Und generell hätten wir, glaube ich, die ganze Folge auch nur über Songwriting sprechen können. Und das haben wir jetzt nicht getan, das müssen wir vielleicht nochmal machen. Also natürlich geht es auch ein bisschen um Songs schreiben, aber wir hatten jetzt andere Schwerpunkte und das hat damit zu tun, dass ich von den Sachen, die Gisbert in letzter Zeit gemacht hat, total begeistert bin und das Gefühl habe, dass man daran vielleicht auch ein bisschen so was erzählen kann über das Wesen von kreativer Arbeit, weil die Sachen mir auf eine ganz spezielle Art und Weise ganz, ganz viel Freude bereitet haben. Und deswegen musste ich mit ihm unbedingt über die Freude am Machen sprechen. Die neue Band, die neue Gruppierung, mit der Gisbert gerade unterwegs ist, ist eine quasi All-Star-Band, was mir sowieso sehr gut gefällt. Das ist die schöne Band Husten. Und falls ihr Gisbert kennt, aber Husten noch nicht kennt, dann würde ich euch ganz, ganz heiß ans Herz legen, das schnell nachzuholen, eventuell noch kurz bevor ihr den Podcast hört, weil wir da relativ viel drüber sprechen. Ich hoffe, ich verliere euch damit nicht. Aber ich bin großer, großer Fan von Husten. Ich hasse Schnupfen. Schnupfen habe ich immer. Husten finde ich ganz, ganz toll. Und darüber sprechen wir ausführlich. Und wir sprechen über seine Schubert-Lieder, die er auch vor kurzem mit einem Pianisten namens Kai Schumacher aufgenommen hat, die auch wunderschön sind. Und das heißt, wir sprechen ein bisschen, wie auch in der Folge mit Francesco Wilking, über das Hakenschlagen und die Freude daran, vielleicht ein bisschen aus sich ausbrechen zu können, indem man sich mit anderen Leuten zusammentut. Also es hat einen anderen Schwerpunkt als das Gespräch mit Francesco. Aber teilweise gibt es so Überschneidungen, die ich unheimlich spannend fand. Und wir haben übers Touren gesprochen natürlich, wo ich jetzt in meinem und in Gisberts Sinne, in Auftrag sozusagen noch kurz sagen muss, dass wir das Live-Spielen wirklich sehr, sehr lieben. Wir haben nur tatsächlich, weil ich eben auch einen Podcast aufgenommen habe mit Anne Löhr, die Expertin ist für mentale Gesundheit bei Musikschaffenden, haben wir auch ein bisschen über die negativen Seiten des Tourens geredet. Das soll aber nicht schmälern, wie wunderschön wir beide das Musikmachen finden. Also in dem Sinne, viel, viel Spaß mit diesem schönen, schönen Gespräch mit Gisbert zu Knüpphausen. Ah, und eine Sache, die ich noch vorwegschieben muss. Mir ist das total peinlich. Ich habe es am Schluss auch nochmal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Es tut mir total leid, dass dieser Podcast nicht mit Musik von Gisbert beginnt. Und ich finde, es wirkt megaloman und extrem unsensibel, diesen Podcast mit meiner Musik zu beginnen, weil ich Gisberts Musik so toll finde. Das hat damit zu tun, dass es ganz, ganz kompliziert ist, die Musik von anderen Leuten in seinen Podcasts unterzubringen und ganz, ganz viel Ärger macht. Und mein Verleger Walter Holzbauer mich darum gebeten hat, das bitte zu unterlassen. Also meine Musik nur als Hommage an Gisberts. Bei der Vorbereitung habe ich gedacht, was für eine schöne Ironie, dass ich den ganzen Winter krank war. Also ich war wirklich den ganzen Winter erkältet.
Scheiße.
Und jetzt muss ich den Podcast beginnen mit den Worten, ich finde Husten total toll.
Sehr gut, ja. Das ist ja auch das Ziel der Band, dass wir den Leuten ein entspannteres Verhältnis zum Husten wieder geben
möchten. Ach so, ja?
Nein, habe ich mir so ausgedacht, weil den Namen gab es ja schon vorher, aber durch die Pandemie.
Hat er eine andere Bedeutung bekommen?
Hat er eine andere Bedeutung bekommen. Und so können wir die Leute mit dem Husten wieder versöhnen, vielleicht.
Ich habe ehrlich gesagt gar nie, ich habe eigentlich nie Husten, ich habe immer Schnupfen. Ich habe einfach
immer Schnupfen.
Nee, aber genau, damit wollte ich einsteigen, weil das Letzte sozusagen, was ich von dir live mitgekriegt habe, war eben ein Hustenkonzert.
Ja.
Ich war ja im Lido, da haben wir uns danach gar nicht gesprochen, ne?
Oder ich hast mir eine Nachricht geschickt.
Eine enthusiastische Nachricht.
Ja, die ging mir tatsächlich neulich durch den Kopf, weil wir gerade neue Songs aufgenommen haben. Mhm. Und einer hat tatsächlich so ein Disco-Beat und du hattest irgendwas geschrieben, so von wegen Heavy, Heavy Disco. Und da musste ich irgendwie dran denken. Fand ich irgendwie schön. Das kreuzte dann meinen Kopf, als ich den, als ich jetzt den Mix gehört habe von dem Song.
Ich habe dann irgendwie Pola danach gesagt, dass ich das, dass ich dir das geschrieben habe. Ja. Und dann meinte er, denkst du, dass Gisbert das gut findet, wenn du Heavy, Heavy Disco zu seiner Musik sagst? Und ich dachte aber irgendwie, nee.
Ja, ich fand es schon gut, weil ich mich ja auch freue, also es ist ja auch das erste Mal, dass ich mit irgendwas auf der Bühne stehe, wo ich selber tanze, so dazu.
Ja.
Und ich freue mich über jeden, der selber irgendwie da im Publikum sich traut, ein bisschen abzuspacken. Von daher fand ich das eine gute Assoziation.
Ich war alleine da. Und ich war tatsächlich direkt vom Bahnhof gekommen. Das heißt, ich war super auffällig. Ich stand da mit dem Koffer mitten im Publikum alleine und habe die ganze Zeit getanzt.
Geil.
Also es war
dem Rollkoffer, ne?
Ja, ich glaube, ich war die komische Tante mit dem Rollkoffer.
Ach schön, das hätte ich ja gerne gesehen eigentlich von der Bühne runter.
Ich habe versucht, zu winken, aber
ja, habe ich leider nicht gesehen.
Naja, es war wirklich eins der tollsten oder das tollste Konzert, auf dem ich seit langem war.
Wirklich?
Ja, das absolut. Und zwar, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für das Gespräch, oder für das, was ich dich nämlich auch ausfragen möchte, weil es ja ein Kreativitätspodcast ist, ne? Über das Machen von solcher Kunst. Ich habe mich die ganze Zeit für dich gefreut. Und für mich natürlich, weil ich die Musik toll fand. Aber was halt passiert ist, und ich glaube, das geht nur, also geht nicht nur mir so, weil ich dich kenne und die anderen auch kenne. Ich hatte halt das Gefühl, sozusagen das Grundgefühl von der ganzen Sache ist Mitfreude.
Mhm.
Ich weiß nicht, oder? Ich glaube, dass das anderen Leuten auch so geht. Also ich sehe das und denke die ganze Zeit, irgendwie ist das geil. was habt ihr für Spaß?
Ja.
Freudig ist es und wie... Viel Freude bringt es rüber.
Ja.
Und so, und für mich, also, ne, hat es diese Ebene. Und dann hat es natürlich noch die Ebene, dass ich deinen Musikgeschmack kenne. Und irgendwie auch schon lange weiß, was du halt richtig toll findest, so, ne?
Ja.
Und dann noch dauernd so High-Five-Momente hatte, wo ich irgendwie dachte, geil, das macht Gisbert jetzt, glaube ich, richtig Spaß. Und es hat mir natürlich total Spaß gemacht, dich tanzen zu sehen.
Ja, total. Ja, ich finde, das ist schön, dass also sowohl Tobi, der ja auch viele der Texte schreibt oder am Anfang sogar alle Texte geschrieben hat und wir das mittlerweile ja zusammen machen, der hat ja auch einen Hang zu melancholischen oder manchmal auch düsteren Texten und so.
Ja.
Und
ja, Punkt.
Und ich ja sowieso auch. Und aber das kommt in dieser Band irgendwie so schön zusammen. Auch natürlich durch die fröhliche Kraft von Moses, dass es dann alles einfach trotzdem Freude bringt, egal. Also, und wir haben dann zwar auch so ganz melancholische Momente zwischendurch, aber genau, unser Ziel war es auch, dass eigentlich so drei Viertel des Programms und vor allem des Konzertes einfach Spaß macht, so uns selber und hoffentlich dem Publikum auch.
Genau. Oh ja, und irgendwie widerspricht sich das ja auch nicht mit der Melancholie, ne? Also ich hatte einfach das Gefühl, das, was rüberkommt, ist ja eben die Freude am Machen,
ja.
Weißt du? Und nicht, also... dass das jetzt lustige Musik ist. Manche Sachen sind auch lustig. Also es ist mir schon auch aufgefallen, dass es einfach einen eigenen, sehr eigenen Humor hat.
Ja, es gibt auch alberne, lustige Sachen dazwischen. Das Schöne ist, dass da irgendwie auch alles passieren darf. Das finde ich auch so toll an dem kreativen Prozess bei Husten. Dass wir da eigentlich von Anfang an dachten so, ja, mal gucken, alles, worauf wir Bock haben, kann da jetzt vorkommen und mal schauen, was dann... da später für einen Sound draus wird. Irgendwann jetzt ist es schon so ein Band-Sound geworden. Oder also
total.
Man erkennt es natürlich schon irgendwie. Aber
also ich finde es total kongruent. Ne? Es ist jetzt nicht so, Da können andere Leute, die alles alleine entscheiden, für deutlich mehr Inkongruenz sorgen. Ich spreche für eine Freundin. So, ne? Also ich finde, das hat sehr viel durchgängigere Handschrift oder so. Ne? Ist jetzt nicht, dass man denkt, ach guck mal, der ist jetzt ganz anders.
Ja, man selber kann das ja immer nicht so gut beurteilen. Also es liegen natürlich schon Welten zwischen so einem Song wie diese Wohin wir drehen, wo so ein Autotune auf einem Gesang ist und so ein fetter Loop aus irgendwie so Bläsern, die von teilweise von Seed irgendwie
gesampelt
von Moses gesampelt sind. Und dann diesen räudigen, garagigen Punk-Songs, die aber trotzdem am Computer entstanden sind von der ersten EP. Mhm. Sowas von da und so.
Ja.
Genau.
Und das sind dann Momente, die mir dann auch musikalisch einfach total Spaß machen. Ne? Also wo bei mir so quasi die Arme hochgehen. Und auch live finde ich, dass das total geschoben hat, so, ne? Aber eben auf so nicht so eine breitbeinige Art, ne? Also jetzt nicht so Rock irgendwie, sondern halt so. Ja. Deswegen habe ich Heavy Disco geschrieben. Ja. Das ist sehr tanzbar und hat halt so einen Schub.
Ja, cool. Ja, das freut mich voll. Auch, dass es nicht so nach Altmännerrock klingt, weil wir haben ja schon ganz viele E-Gitarren dann da teilweise am Start. Und dann.
Ja, aber ja, nee, dafür sind, glaube ich, die falschen Leute in der Band.
Ja, das stimmt.
Also, sollen wir die kurz vorstellen? Die Leute?
Ja, gerne. Also der Kern der Band sind Moses Schneider, ein hervorragender Musikproduzent.
Den ich auch, also quasi zur Anknüpfung, den ich auch schon ganz lange kenne und in dessen Studio ich war, um zum Beispiel Gastgesänge für, ich glaube, Tomte, kann das sein? Oder ich war auf jeden Fall irgendwie schon öfter mal bei Moses im Studio und habe irgendwas über irgendwas drüber genudelt.
Ah, okay.
Ich weiß nicht,
ich weiß
mehr
gar nicht,
genau,
ob er auch mal Tomte gemacht hat.
Das nee, das irgendwie sein. Passt das nicht. Was waren das dann?
Also er hatte mal Bosse gemacht und Tokotronic sowieso, die letzten Alben alle von Tokotronic. Und
aber irgendwie auf jeden Fall war ich schon bei ihm im Studio.
Und Olli Schulz, hast du vielleicht auch mal Backing-Gesänge gemacht?
Ja, bei Olli.
Ah ja.
Genau, so ist das, genau.
Ja, über Olli kenne ich auch Moses.
Lange her. Also. Ach so, über Olli kennst du Moses?
Genau, Olli kenne ich irgendwie seit 2006, 2007. Seitdem er mich auf MySpace kontaktiert hat, hat unsere Liebesgeschichte angefangen.
Ja, cool.
Und dann irgendwann hatte er mit Moses Platten produziert und hatte mich gefragt, ob ich Backing-Gesänge machen möchte. Und da habe ich Moses kennengelernt.
Und Moses, das hast du ja gerade schon so angedeutet, der hat so auch auf der Bühne so eine tolle Ausstrahlung, aber ne? Aber der ist ja so. Also der hat wirklich wahnsinnig viel Freude auf der Bühne, so, ne? Und das macht so Spaß, das anzugucken. Also weil das trägt natürlich auch dazu bei, klar, für mich jetzt auch noch, weil ich das irgendwie weiß, wie sich das anfühlt, auf der Bühne zu stehen oder so, ne? Aber und ich Tobi halt auch gut kenne, so, ne? Ja. Und dann denke, irgendwie geil, guck mal, wie Moses, also man hat einfach das Gefühl, jeder von euch hat irgendwie da jetzt so eine Sause. Und kann irgendwas machen, was er vielleicht so, also das ist jetzt meine Interpretation, dass Moses halt immer hinter den Reglern viel ist und so, ne, und wahrscheinlich auch auf eine bestimmte Art genießt, in so einer Band zu sein, weißt du?
Ja, das war für ihn ein Riesenschritt, weil er meinte eigentlich, als wir anfingen mit Husten, da war das ja ein reines Studioprojekt und er hatte die ganz klare Ansage gemacht, er will nie wieder auf der Bühne stehen.
Mhm. Wann hat er die, seit wann? Also, dass er nie mehr auf der Bühne stehen möchte?
Also ich glaube, er stand das letzte Mal vor 19, 20 Jahren auf der Bühne, bevor er jetzt letztes Jahr mit uns auf die Bühne gegangen ist und hatte, ich glaube, seit dem Ende der Band, Gum oder so hießen die, da spielt auch der Schlagzeuger mit Ben, der bei uns bei Husten spielt. Mhm. Und seitdem hat er nur produziert und saß hinter den Reglern und fand das auch besser irgendwie. Und
also er macht auch wirklich richtig, richtig tolle Platten, muss man dazu sagen. Ne? Also,
ja, voll, ja.
Und tolle Bands und so. Also, ja.
Und das war für ihn ein Riesenschritt, überhaupt auf die Bühne zu gehen. Irgendwann haben Tobi und ich ihn so ein bisschen belatschert, glaube ich. Und dann hat er sich richtig gefreut. Mhm. Und gleichzeitig wusste ich so bei den ersten Konzerten aber auch noch nicht, ob ihm das jetzt wirklich Spaß macht oder nicht. Aber also er auf der Bühne schon total, aber dieses Rumreisen und Warten und so, das der ganze öde Teil des Musikerdaseins, wenn man auf Tour ist. Ich glaube, das macht ihm überhaupt keinen Bock. Aber das Live mit uns spielen macht ihm natürlich total Freude. Und
ich hatte das Gefühl, das ist, weiß ich nicht, der hat nur Spaß. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Man muss natürlich auf eure Konzerte kommen. Aber irgendwie Moses ist so voll in seinem Ding. Und man merkt, dass der so Spaß an der Musik hat. Also dass er, ich meine, ja, gut, ich bin auch jetzt mit einem Produzenten verheiratet, ne? Also ich irgendwie habe ich da ja vielleicht auch so eine, stimmt, Einfühlung oder so. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der findet die Musik richtig geil und findet euch richtig geil.
Ja, ja, so, das ist auch so. Der, ja, findet es auch richtig geil und in dem Moment, wo wir da live stehen, findet es auch fantastisch. Also sollte jetzt gar nicht so klingen, aber ich war so bei den allerersten Konzerten, war ich mir so ein bisschen unsicher, wie das wohl wird, weil er es immer so gesagt hat, dass er gar nicht so weiß, wie cool er das dann eigentlich findet, wieder vorne zu stehen. Aber das heißt, diese Band ist ja auch voll sein Baby, so soundlich sowieso. Und
gutes
Baby. Ich glaube, er genießt das total, da irgendwie so seine eigene Band am Start zu haben mit uns und mit Musik auf der Bühne zu stehen, die ihm richtig Freude macht. Ja.
Und heißt das aber, dass als ihr angefangen habt mit Husten, das gar nicht so klar war, dass ihr live spielen würdet?
Ja, der Anfang von Husten war so ein bisschen nicht merkwürdig, sondern es war die, Tobi, also.
Komm, wir stellen Tobi noch vor.
Ja, wir stellen Tobi noch mal kurz vor. Tobias, genau. Friedrich hat den Künstlernamen Der dünne Mann. Er hat gerade einen Roman veröffentlicht, so aktuell letztes Jahr.
Den ich vor Veröffentlichung lesen durfte.
Ah, stimmt, ja, genau.
Tobi und ich, wir haben uns gegenseitig wie sagt man das? Also wir hatten so ein Buddy-System, wir haben unsere Bücher gegenseitig.
Stimmt, genau, das hat er mir
Wie sagt man denn dazu?
Die Bücher nicht Korrektur gelesen, aber so ein bisschen.
Erstleser halt so, ne? Dass man denen dann fragen kann, ob das und das funktioniert oder so, ja. Ein total tolles Buch.
Ja, finde ich auch.
Was absolut nach einer Verfilmung schreit, finde ich. Oder nach einer, ehrlich gesagt, nach einer Serie. Ich finde, das muss.
Ja, das ist ja so ein langer Stoff, das könnte wirklich eine Serie sein, das stimmt.
Kann man ja vielleicht hier noch kurz Werbung machen, weil ich so toll finde. Also es heißt Der Flussregenpfeifer.
Ja.
Und es ist im Prinzip im Großen und Ganzen ein historischer Roman mit einer wahren Geschichte, ne? Also mit es geht um einen Faltbootfahrer.
Genau, wie heißt der noch? Oscar oder so?
Mhm, Oscar.
Ich weiß nicht, wie weiter.
Nachname. Schreibe ich in die Shownotes.
Ja. Den Nachnamen habe ich jetzt auch nicht. Oscar Fischer habe ich gerade im Kopf, aber ich glaube, das stimmt nicht.
Nee, der, also auf jeden Fall, der sozusagen zufällig gerade zu Beginn der Nazi-Zeit über eine Wette beschließt, mit dem Faltboot erstmal, glaube ich, nur nach, es gibt so ein Zwischenziel.
Möchte gerne nach Zypern fahren, um dort zu arbeiten. Ich weiß nicht, in einer Mine oder sowas.
Der braucht auch dringend Geld, der wird auch irgendwie erpresst und so.
Ja, das kommt später.
Später, ja.
Also sein Freund wird erpresst. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die wahre Geschichte ist oder ob
es
in dem.
Das weiß ich auch nicht. Es stimmt auch nicht alles, aber es gibt diese Figur halt. Und das Krasse ist, dass der halt mit diesem Faltboot dann irgendwann in Australien gelandet ist. Also er ist richtig, richtig weit gekommen. Ja. Und nebenbei ist zu Hause sozusagen Hitler an die Macht gekommen und hat sich die Welt total verändert. Und da gibt es super absurde so Nebengeschichten, dass er dann Schokoladenköpfe von, also Hitlerbüsten, aus Schokolade von Goebbels geschickt kriegt zu irgendeinem Zwischenziel seiner Reise und so. Also es ist wirklich so ein richtiger Abenteuerroman. Und ich habe sowas als Kind total geliebt. Weißt du, so Survival und Polarexpedition und so Zeug.
Hast du die Bücher von Rüdiger Nehberg gelesen? An dem musste ich denken, so mit seinem Floß über den Atlantik. Und
ist das eher mit der, also ich habe dieses quasi die OG, so eine Geschichte hier, Kon-Tiki, weißt du? Als Kind, aber so ein 50er-Jahre-Buch.
Ach so, gelesen. Nee, das kenne ich nicht. Nee, der Rüdiger Nehberg war so ein, ich weiß nicht, ob der noch lebt, so ein richtiger Survival-Guide eigentlich, der so Abenteuerreisen gemacht hat und dann im Amazonas, die hat sich dann für den Yanomami oder wie sie heißen, so,
ja, so eingesetzt. So
indigener Stamm in Brasilien irgendwie eingesetzt.
Ich liebe Survival auf jeden Fall, wahrscheinlich, weil ich im echten Leben nicht so wahnsinnig Survival, also Survival of the Fittest wäre für mich nicht das richtig passende Prinzip. Aber ich habe eine totale Faszination dafür. Ja, also Tobi hat dieses super tolle Buch geschrieben und manchmal treffen wir uns mit unseren Hunden, aber sein Hund ist zu groß und zu wild. Ja, einen total tollen Hund hat er. Also auf jeden Fall, unsere Hunde passen nicht zusammen, leider. Aber Tobi ist ein toller Typ und schreibt halt sehr toll.
Er schreibt sehr toll. Er hatte früher eine Band, die hieß Victoria Park. Und er schreibt immer noch einfach Songs so für sich und für andere Leute. und hatte mit Moses angefangen, Songs zu schreiben. Lustigerweise, also ein Freund von mir, Tino Hanekamp, der hat früher das Übel und Gefährlich in Hamburg mitbetrieben und hatte einen Roman geschrieben, heißt Sowas von da.
Ja.
Und der sollte verfilmt werden. Und Steff, Moses' Frau, die ja im Filmbereich tätig war zumindest und auch immer noch ist, so, und die wollte das gerne verfilmen und hatte mit Tino so ein Drehbuch geschrieben und alles Mögliche. Und Moses hatte Zeit und hatte sich überlegt, okay, ich würde gerne da mir Musik zu ausdenken.
Wie cool.
Und hatte sich überlegt, wie wohl die Band klingt, die in dem Buch vorkommt. Die Band heißt, glaube ich, Kid Commander oder so. Und hat dann mit Tobi irgendwie so Songs geschrieben. Und das waren die erste Husten-EP sind quasi alles Songs
für diesen Film.
Für den Film, der dann nicht so zustande kam, wie sie sich das vorgestellt hatten. Der wurde irgendwann mit anderen Produzenten und einem anderen Regisseur verfilmt.
Kleine Seitennote, weil ich nämlich zum Beispiel mit Francesco neulich auch über Filmmusik gesprochen habe.
Ah, ja.
Und ich das ganz schön finde, dass diese Podcasts oft so Querverbindungen haben, weil ich ja versuche auch so verschiedene Künstlerberufe auch vorzustellen einfach. Das gehört halt voll dazu, ne? Bei allem, was mit Film zu tun hat. Musst du echt ein dickes Fell haben, was das angeht, dass manche Sachen, in die du unheimlich viel Liebe gesteckt hast, einfach überhaupt nicht passieren.
Genau, ja.
Oder neulich habe ich mit einem Drehbuchautor gesprochen, der dann so gesagt hat, er hat mehrere Drehbücher, an denen er total hängt, die er so seit 10 Jahren irgendwie mit sich rumträgt. Da ist dann unser Beruf, finde ich, noch echt dankbar, dass also wir diese direkte Übersetzung haben und irgendwas fällt uns ein, wir finden es geil, wir machen das.
Ja.
Weißt du, so.
Ja, das stimmt. Und man ist nicht ganz so abhängig von den ganzen anderen. Und vor allem nicht von so viel Geld. Also es wird ja in der Musik auch immer schwieriger, irgendwie mit einer großen Band eine Platte aufzunehmen und das
ist
zu finanzieren.
Teuer genug, ja.
Das ist ja für kleine Bands auch ohne Förderung langsam nicht mehr möglich, leider. Aber im Film sind die Summen ja einfach noch krasser, bis du da mal so ein Projekt durch hast.
Und für die Musik gibt es meistens erstaunlich wenig Geld, muss man auch dazu sagen.
Für die Filmmusik?
Ja.
Ah ja, ja, das habe ich noch nicht versucht.
Ist oft verblüffend, was bei den Budgets, die da gehandhabt werden, für Musik so übrig bleibt. Und daraus ist dann Husten entschieden und das entstanden. Da
genau,
habt ihr dann Husten gekriegt.
Sind wir schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Genau, also Tobi und Moses haben diese Songs geschrieben.
Mhm.
Und dann kommen wir jetzt zurück zu Olli Schulz. Der meinte dann, hier, der Giesbert muss dir einsingen, weil der hatte diese Sachen gehört.
Mhm.
Und Moses hat die in seiner schönen, kratzigen Stimme so eingesprochen.
Also gar keine Melodie, wirklich nicht, oder?
Nee, mehr so eingesprochen. Das klang total geil, fand ich.
Aha.
Aber sie wollten unbedingt, dass jemand singt. Und dann kam ich dazu und habe so angefangen, so diese Songs zu singen. Und es hat uns allen einfach so viel Bock gemacht, dass wir dann gemeint haben, wir können ja einfach noch mehr Songs zusammenschreiben und gucken, was passiert.
Wie cool.
Und so ist Husten entstanden, ja.
Es ist wahrscheinlich auch diese Absichtslosigkeit, ne, die sich dann überträgt. Also weil, wenn was so gestartet ist, ne, dass man irgendwie eigentlich nicht wirklich irgendwas damit wollte.
Ja.
Die dann vielleicht sich auch noch weiterträgt, oder? Wenn man auf Tour geht und so, dass man denkt, huch, jetzt stehen wir hier irgendwie so.
Auf Tour hat sich das weitergetragen und im Studio bislang auch mit den neuen Songs. Ich hoffe, dass das auch so schön absichtslos rüberkommt.
Ja, total.
Bisschen also, schwere Kost teilweise geworden, aber es ist, ja.
Das hätte ich von dir überhaupt nicht erwartet.
Denkt man ja immer nicht, wenn man mich so kennt, ne?
Aber ich muss jetzt gucken, dass ich mir selber nicht weggaloppiere, weil du gerade was angesprochen hast, was ich eigentlich später fragen wollte.
Mhm.
Das passt hier nämlich eigentlich rein, weil, und das passt vielleicht auch zu diesem Thema eben der Freude am Machen, ich das Gefühl habe, dass bei dir, auch in der Art, wie du singst, und das ist auch was mich einfach total entzückt sozusagen, ne, wo ich irgendwie denke, yes, go, go, go. So, dass in der Art, wie du singst, und zwar auch schon seit deinem letzten Soloalbum, so was Neues dazu passiert. Also das Schöne von vorher eh noch da ist, so, ne? Aber so eine neue Ausdrucksform dazu kommt, wo ich denke, wie geil, das macht dir bestimmt voll Spaß. Weil ich meine, ich weiß eben, dass du so Conor Oberst-Fan bist und es eben schon auch musikalisch magst, wenn Sachen richtig Wumms und Energie haben und so, ne?
Ja, genau.
Und irgendwie, also mir macht das total Spaß, das zu hören. Und ich denke, erstens, Giesbert kann richtig gut singen. Damit musst du jetzt leben, dass ich das sage. Weißt du, weil ich finde auch, dass deine Musik, so schön die immer schon war, ist ja so ein bisschen eine Richtung, die das manchmal so verschleiert.
Ja, voll, ja.
Ne, die das nicht zugibt oder so. Man merkt es, wenn man sich mit Gesang beschäftigt, dann merkt man das eh, aber es ist so ultra bescheiden.
Ja, voll. Ich habe mich auch teilweise auch nicht getraut, irgendwie anders zu singen als so diese Art Sprechgesang, die ich da teilweise gemacht habe auf der ersten Platte oder auch die zweite. Das ist ja so ein sehr erzählerischer Duktus, der dann sehr den Fokus auf den Text legt.
Genau.
Und das fand ich auch interessant, aber ich eigentlich komme ich auch mehr so aus der Musik. Also ich bin, mir war natürlich wichtig, wenn ich was singe, dass das irgendwie Inhalt haben soll und habe mich deswegen sehr reingesteigert in die Texte, dass die auch irgendwie was transportieren und nicht doof klingen. Aber eigentlich komme ich nämlich eben aus der Freude am Musik machen und aus so,
ja, genau.
Und das denken dann immer viele Leute.
Denken nicht, das gar nicht
wenn
so
sie
mit,
so,
ne?
Genau. Ja, wenn sie so meine Musik mit der ersten oder zweiten Platte so ins Herz geschlossen haben, denken sie immer, ich schreibe so ein Gedicht und dann
singst du das so
irgendwie,
ne? Mach
da halt
ne?
so ein bisschen Musik dazu. Und manche Sachen klingen ja auch so, das sind ja so diese einfachen Wandergitarrenakkorde, die halt so orientiert sind an so folkigen Songs.
Ja, ich meine, ich finde, du hattest immer schon total, also ist ja jetzt keine Liedermachermusik, weißt du? Also du hattest ja immer ein guten Ohr für wirklich tolle Melodien und so, ne? Also ich finde, es ist irgendwie der Gestus, ne? Der so zurückhaltend, und ich meine, es passt auch zu deinem Wesen irgendwie so,
ja.
Ne? Aber auch aus der Perspektive finde ich das so toll, dann einen anderen Aspekt von deinem Wesen, den da drin zu hören, ne? Dass man denkt, geil, Wut.
Ja.
Weißt du? Oder Energie. So, ne?
Ja, absolut. Also, ja, so ein bisschen so ein extrovertierterer Mensch, der ja in mir auch steckt. Irgendwie der Lust hat auf so einen wütenden Krach oder
ja.
auch einen albernen Enthusiasmus oder so. Und, ja.
Ja, und der tanzt auf der Bühne.
Der dann auch, wenn man tanzt auf der Bühne, genau. Da habe ich mich auch gefreut, dass ich mich das getraut habe. Genau, also bin ja eigentlich... Ah, ich schweife immer so ab.
Das
ich bin, eigentlich, bin eigentlich
geil.
Ein sehr introvertierter Mensch, wie wir schon festgestellt haben. Und der Schritt für mich, auf die Bühne zu gehen und Songs zu singen, der war für mich auch immer sehr anstrengend, weil ich das einerseits unbedingt wollte und andererseits ich es früher auch schon immer gehasst habe, wenn mich Leute angucken und mehr als 3 Leute mir zuhören, wenn ich was sage, dann habe ich mich immer sofort verzettelt und wusste nicht mehr, was ich sagen sollte und in der Klasse oder so. Und in der Musik wusste ich so, ab dem Moment, wo der Song losgeht, kann ich das loslassen.
Läuft es so.
Und zwischendurch habe ich mich immer geschämt, wenn ich dann irgendwas sagen musste und so.
Das war zum Beispiel auch bei dem Konzert, was ich gesehen habe, extrem locker aus der Hüfte, ne? So dieses mit dem Publikum sprechen. Vielleicht auch, weil ihr zu dritt seid oder so, ne? Und dann zwischendurch mal was zueinander irgendwie. Also ich finde das immer hilfreich.
Ja.
Also ich finde es immer schön, wenn ich dafür nicht alleine zuständig bin.
So, ja, ne? Absolut. Ich liebe das, in einer Band zu spielen und sich so die ganze Verantwortung zu teilen und auch und auch nach außen hin irgendwie. Klar bin ich jetzt das bekannteste Gesicht aus dieser Band und viele assoziieren das natürlich mit Griesbergs Band, so, aber es sind ja einfach 3 Köpfe und ich, ja.
Wobei, dazu habe ich eine total schöne Geschichte. Haha, gut, dass du sagst. Ich bin nach dem Konzert mit meinem Köfferchen vor die Tür gegangen und habe einen Bekannten getroffen, der auch selber Musik macht und so, ne? Also der ein richtiger Musikfan ist. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass der sozusagen auf dem gleichen Konzert war wie ich und alle Informationen hat zu dem Konzert, die ich hatte.
Ach so.
Und wir haben uns darüber unterhalten, wie toll es war. Und dann im Gehen sozusagen meinte er plötzlich so, sag mal, dieser Giesbert da, ist das eigentlich der Giesbert zu Knüpphausen?
Geil.
Und irgendwie... Dann dachte ich, okay, das ist bestimmt nicht die Regel. Also natürlich sind ganz, ganz viele Leute da, die das wissen. Aber irgendwie, ich fand das so toll. Er hatte das im Radio gehört. Er hatte bei Radio 1 oder so, glaube ich, weißt du, einfach einen Song gehört.
Cool.
Gedacht, das finde ich geil. Und ist da spontan hingegangen. Und dann dachte ich auch, das muss doch total schön sein, weißt du, wenn man nach so einer langen Laufbahn irgendwie noch Leute einfach über die Musik erwischt.
Ja, das freut mich total zu hören. Also ich finde das total cool.
Ne?
Das ist, ja...
Also er fand das dann natürlich auch cool, dass du das bist und es war dann so ein Zusatzbonus, weißt du, dass er so was rausgefunden hatte.
Ja, mir hat auch mal jemand erzählt, dass er sich mal Husten angehört hatte und dann gar nicht geschnallt hat, dass ich da singe, so bei den ersten EPs oder so, weil er fand, dass es so anders gesungen ist. Also der war jetzt nicht so ein mega Fan von der Musik, aber ich fand es auch schön zu hören, irgendwie so, ah ja, cool.
Dass du dich mal tarnen kannst.
Ja, genau. Eine kleine Tarnkappe, die dann aber, ja, na, jetzt verzettel ich mich in meinen Gedanken, aber ich fand das irgendwie interessant zu hören, einfach, dass ich auch anders klingen kann als
ja, voll.
Gisbert Kniphausen mit seinen
Dingen.
Normalen Songs. Ja,
ja, ich meine, für solche Tangenten ist der Podcast da. Weißt du? Ja. Also wir können echt, je nerdiger, desto besser.
Ja, okay.
Also ich finde genau diese Details auch total spannend. Also wenn du zum Beispiel sagst, dass du eben eigentlich so introvertiert bist und es dir jetzt in dem Kontext leichter fällt, so andere Seiten von dir zu, weiß ich nicht, auszuprobieren oder dich Sachen zu trauen oder.
Ja, interessanterweise schon, ja. Das ist, irgendwie braucht es dafür eine andere Band tatsächlich, dass ich mich traue, so einen anderen Sound zu machen. Also ich hätte das nicht so einfach unter dem Namen Gisbert zu Kniphausen, hier ist das neue Album und dann sind das solche Songs. Irgendwie hätte ich mich das nicht so getraut, glaube ich, den Sound so dermaßen zu verändern. Obwohl ich ja Künstler über alles liebe, die sich trauen, irgendwie in ihren Platten einfach komplett woanders hinzugehen.
Alles zu machen, für was mich, ihnen so einfällt.
Ja, für mich braucht es da scheinbar dann eine andere Band, ein anderes Projekt, um all diese künstlerischen Zweige, die ich nehmen will, irgendwie zu bedienen.
Und
was ja auch cool ist. So.
Ich finde aber ehrlich gesagt, dein letztes Solo-Album, also Solo ist ja nicht Solo, ist ja einfach ein Gisbert-Album, das Licht dieser Welt, ist eigentlich eine gute Brücke. Ne? Weil da, also ich habe das Gefühl, da hatte ich nämlich diese Momente auch schon, dass ich mich gefreut habe über die, ich will irgendwie gar nicht Wut sagen oder so, sondern so die Energie und so Kraft, weißt du, die da kommt oder so dieses so. Ich mag das auch natürlich einfach irgendwie, ne?
Ja.
Aber so.
Ja, da hast du recht. Das klingt natürlich eh auch schon total anders als meine ersten beiden Alben oder auch Kid Kopphausen oder so. Was aber für mich ja auch immer so ein bisschen daran lag, dass da ja auch 5 Jahre dazwischen lagen wieder und dann sich so viel getan hat in der Zeit.
Voll. Unter anderem.
Auch in innerliche Prozesse einfach, die ich durchlaufe, wodurch eh ein anderes Selbstbewusstsein da ist und mehr Lust am Ausprobieren und nicht so wegducken in der Melancholie.
Ja. Naja, ich meine, Melancholie ist ja auch super verletzlich, so, ne? Also man wegducken kann man sich ja eigentlich nicht in irgendwie traurigen Songs.
Ja, da hast du voll recht. Ich glaube, mit wegducken meine ich eher so das ein bisschen, ja, was meine ich eigentlich damit?
Vielleicht, weißt du, was ich gerade denke, ist, es erlaubt halt als Performance, also das Publikum erwartet dann, dass du so in dir bist. Also, ja. Ne, es passt halt zu der Musik, dass man denkt, ach, der Gisbert, der ist so voll innerlich.
Ja. Ja, genau.
Und du musst nicht so viel senden oder so, ne? Du musst jetzt nicht so dich da so hinstellen und so.
Ja.
Das jetzt so raustransportieren oder so.
Ja, stimmt.
Irgendwie. Also, ich finde es ganz toll, dass du beides kannst.
Genau, ich hatte auch immer so manchmal so das Gefühl, dadurch, dass es mir so gleichzeitig angenehm und unangenehm war, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Und vor Leuten zu spielen, dass ich das manchmal auch so kultiviert habe und dachte, ja, das kommt aber auch so durch so Musikvorbilder, was ich bei Bright Eyes oder so, der dann manchmal irgendwie so einfach nur total in sich und wütend ist und irgendwie und man so das Gefühl hat, gerade aus dieser komischen Agonie, die ihm das dann vielleicht dann gerade scheinbar bereitet, da auf der Bühne zu stehen, kommt dann aber wieder so eine krasse Kraft,
ja,
die so einen Song total intensiv macht oder so. Manchmal habe ich das dann auch bewusst zugelassen auf der Bühne. Ich dachte, ja, okay, irgendwie ist es komisch und ich hader so mit dem Publikum und mir. Aber dadurch entstand auch so eine Intensität, die interessant war. Und jetzt bei Husten hatte ich so das Gefühl, ich will die Leute alle umarmen und so. Aber das kommt vielleicht aber auch durch die Pandemie irgendwie, dass wir dann so wieder auf der Bühne standen und
stimmt, das kommt natürlich dazu, ne? So diese endlich wieder raus und spielen.
Also das merke ich schon sehr doll, dass ich diese Live-Auftritte gerade so viel mehr wertschätze. Und ich glaube, dass es teilweise mit der Pandemiezeit zu tun hat irgendwie.
Bestimmt.
Dass ich denke, ja, das ist einfach so ein tolles Erlebnis, wenn man zusammen mit den Zuschauern so einen Konzertabend kreiert. Entweder in der Stille oder im Ausrasten.
Das Publikum war auch speziell, fand ich. Also ich gucke mir dann natürlich auch so als Berufskrankheit so ein bisschen immer das Publikum an. Ne?
Ja.
Und die waren so super aufmerksam, aber eben nicht jetzt so super aufmerksam wie bei Musik, die eben so innerlicher wäre, sondern so haben halt auch getanzt und so, ne? Also die, ja, irgendwie eine geile Mischung. Also das ist ein bisschen, habe ich früher immer gesagt, dass das Publikum ist, was ich so gesucht habe. Weil es ist ein Publikum, was irgendwie gleichzeitig denken und tanzen kann.
Ja. Stimmt, das ist eigentlich gut.
Das konnten die definitiv. Aber ich glaube, also um noch quasi noch nerdiger zu werden,
ja,
ich habe halt das Gefühl, und das ist jetzt sehr mein eigenes Ding, weil ich mich halt viel so mit Wut beschäftigen musste und mit meiner mangelnden Wut, und das ist definitiv, sagen wir mal, die Gemütslage ist, wo ich den größten Übungsbedarf habe, mhm, ne? Also da relativ abgeschnitten von bin. Lustigerweise aber in meinen Songs irgendwie nicht, ne? Das ist der einzige Ort, wo ich manchmal so rumzetern kann. So, ne? Aber mhm, irgendwie im echten Leben halt nicht so. Und irgendwie war das so ein Gedanke, den ich hatte, dass es auch psychologisch vielleicht so eine Art nächster Schritt ist. Also aus der Melancholie, also weiß ich nicht, das ist jetzt sehr psychologisch, aber es ist ja auch so, dass man zum Beispiel sagt, dass Depressionen im Prinzip chronifizierte Gefühle sind, die keinen Ausdruck, oder also es ist auch einfach eine Schieflage in der, also ich möchte das gar nicht banalisieren, so, ne?
Ja.
Aber dass es schon auch entstehen kann, zumindest durch Gefühle, die nie Ausdruck gefunden haben.
Mhm.
Also vitalere Gefühle,
ja,
sozusagen, ne? So nach draußen niggere Gefühle. Und ja, irgendwie fand ich das interessant, dass dann da jetzt irgendwie vielleicht so Wut dazu kommt und dass das vielleicht irgendwie auch so eine Entwicklung ist, die wichtig ist. Als dass man dieses Ausdruck, den Ausdruck erweitert.
Ja. Ich meine, sowohl im Persönlichen als auch im Künstlerischen. Ich kam ja aus einer Phase, wo ich auch das Bedürfnis hatte, irgendwie mal so raus aus meinem Panzer zu kommen. Also das fing schon vorher an, aber so ein bisschen ausgelöst eigentlich auch durch Nils Tod. Also mhm, ich hatte ja diese Band Kit Kopphausen,
genau, können
vielleicht den Leuten kurz erklären, wie das
sehr,
nicht,
sehr schöne Band,
die das nicht wissen.
Mhm.
Mit Nils Kopphoch, ein Hamburger Songwriter, Freund von mir, mhm, der dann kurz nach der Veröffentlichung der Platte gestorben ist. Wir haben ja irgendwie 8 Konzerte gespielt, wollten auf Tour gehen und so in der Zwischenzeit, in dieser Promophase,
mhm,
ist also ganz überraschend an einem Herzstillstand gestorben.
Mhm.
Und das hatte mir ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich eh recht labil war und dann so viele Themen auch noch zusätzlich hochkamen.
Ja, klar.
Wo ich dachte, okay, jetzt, ich glaube, ich muss mir jetzt mal wirklich so mindestens ein Jahr nehmen und auf keiner Bühne stehen. Und eher zuerst habe ich von einer Weltreise fantasiert und habe auch schon die Nächte, die ich nicht schlafen konnte, durchrecherchiert. Wohin?
Das mache ich gerade. Da bin ich gerade.
Aber meine Reise ist jetzt schwierig zu realisieren. Ich wollte so durch die ganzen, ja, sowieso durch Ukraine und auch nach Georgien und durch ganz Russland durch und so. Und dachte dann irgendwann, okay, aber jetzt bin ich gerade so depressiv geworden.
Ja.
Wenn ich dann da irgendwo in Sibirien hänge, das wird mir vielleicht nicht gut tun. Und dann habe ich angefangen.
Vielleicht die andere Richtung?
Ja, ich habe mich dann entschieden, zu Hause zu bleiben und Therapie zu machen.
Meistens eine gute
Therapeuten
Idee
zu suchen und so. Das hatte ich vorher nie gemacht. Ich habe mal eine Weile lang Antidepressiva genommen gegen so Ängste und Panik und Trauerzustände. Und ab da dann zum ersten Mal angefangen zu denken, okay, es macht doch Sinn, nicht nur so Tabletten zu nehmen, sondern auch mal zu bohren.
Wobei ich sagen muss, also ich habe das Glück, dass ich total, also ich habe auch so eine Angstveranlagung und war dann teilweise eben auch in so einer Erschöpfungsdepression, ne, nach Wiesenthelden und auch später nochmal, dass ich das Glück habe, dass ich total dankbar anspringe auf so eine ganz niedrige Dosis von so Serotonase-Hämmern. Ja. Und dass sich mit Therapie nicht unbedingt widerspricht, wollte ich nur ganz kurz, also sozusagen der Vollständigkeit halber sagen, für mich ist die Kombi Gold wert.
Ja, ich glaube, die Kombi kann total gut sein, ja.
Und ich muss halt auch nicht so viel nehmen, dass ich irgendwie Nebenwirkungen habe. Also ich habe da einfach Glück gehabt, weißt du, es war so Schlüssel-Schloss-mäßig, war so Klick. Und er meinte so, pff, die Dosis dürfte eigentlich noch überhaupt nichts machen.
So. Naja, cool.
Ja,
bei mir damals, als ich den Impuls hatte, Antidepressiva verschreiben zu lassen, da, ich weiß nicht, da hatte ich einfach null Bock, mit jemandem zu reden. Ich war ja in meinem Musiktherapiestudium und wir mussten eh immer so viel in uns rumbohren, aber ich war irgendwie total überfordert davon und so. Also es ging ja auch so über Selbsterfahrung, aber dann vielleicht auch ein bisschen schlecht begleitet. Nein, ich weiß nicht, ich will das überhaupt nicht denen in die Schuhe schieben. Ich war einfach ein trauriger Junge und kam nicht klar.
Ein trauriger Junge in einem schwierigen Studium vielleicht.
Genau, ja. Und und hab dann eine Weile lang diese Dinger genommen, die haben mir da gut rausgeholfen. Und dann habe ich aber eben ein paar Jahre später gemerkt, so, ich würde gerne Therapie machen. Und da habe ich mich aber gegen die Medikamente entschieden. Mhm. Weil es mir zwar richtig scheiße ging, aber irgendwie ich auch das Gefühl hatte, nee, das will ich irgendwie hinkriegen und das kriege ich auch hin ohne.
Muss da jetzt ran, sozusagen. Und es war dann so nach Nils Tod, hat sich das so zugespitzt, sozusagen, ne?
Es hat sich so zugespitzt. 2013 war ein krass intensives Jahr. Wenn ich da so zurückdenke, muss ich auch grinsen, weil da so viel Lustiges auch passiert ist. Aber ich war auch wahnsinnig depressiv in der Zeit.
Haben wir nicht? Also ist das nicht relativ nah dran an diesem kurzen Zeitausschnitt, wo wir zusammen Musik gemacht haben? Weil ich überlege gerade, das kann man vielleicht auch noch erzählen, weil man es nämlich auf YouTube noch findet und ich das immer noch total schön finde.
Ja, voll. Ja, das ist schön.
Giesbert und ich und Robert Gwistek, Captain Peng.
Ja.
Haben zusammen, eigentlich war das ja, es waren nur zwei Konzerte.
Waren zwei Konzerte und es hieß Song Conversations und wir irgendwie die...
In Ludwigsburg.
Ja.
Ja.
Und die, in Ludwigsburg und Stuttgart haben wir das gemacht.
Mhm, genau.
Und die Prämisse war ja, dass wir irgendwie so Songs von uns, aber auch so Songs, die uns wichtig sind im Leben von anderen Künstlern irgendwie in einem irgendwie gearteten Konzertabend verpacken.
Ja.
Und das hat total Spaß gemacht mit euch.
Das war total toll.
Zusammen.
Aber es ist interessant, weil wann waren das? Das war.
Ja, also 2000, das war nicht 2013, aber das.
2014 oder so?
Das. Vielleicht war das schon 2014, aber ich dachte jetzt eher gerade so an 2015 oder so.
Mhm. Also, weil ich hatte das Gefühl, dass es dir da. Also, dass es sozusagen schon Vergangenheit war, ne? Also, dass es jetzt nicht ganz frisch war. Mhm. Aber das Witzige ist, überhaupt nicht witzig, aber dass es so eine spezielle Situation war, weil mir ging es da auch überhaupt nicht gut.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe auch mit euch ein bisschen darüber geredet schon, über so, was ich für komische somatische Zeug habe und auch mit meiner Stimme schon irgendwie gekämpft habe und auch so gehadert habe mit ganz vielem, dass ich jetzt wieder irgendwie in diesem Business bin, obwohl ich doch eigentlich frei sein wollte und so. Und es war irgendwie so eine spezielle Situation, weil da warst du und dann eben noch Robert, den wir vielleicht auch mal kurz abhypen können, weil Captain Peng wirklich mit das Großartigste ist, was es, finde ich, in der deutschen Indie-Szene so zu hören gibt. Also wenn ihr das noch nicht kennt, da draußen, Captain Peng und die Tentakel von Delphi.
Ja, haben fantastische Aufnahmen gemacht. Also so philosophisch-dadaistischer Hip-Hop mit handgemachten Instrumenten. Nein, die haben ihre Instrumente nicht handgebaut, sondern
sie haben mit analogen
Instrumenten.
Ja. Und die ganz, Videos ganz sind groß.
Und er macht ja unfassbare Videos. Und jetzt ist er gerade dabei, irgendwie Kinofilme zu produzieren.
Ah, das habe ich mich schon
gefragt.
Aber
ich weiß nicht, wie weit das schon gediehen ist. Aber er hatte irgendwann mal erzählt, dass er gleich zwei selber ausgedachte und Filme machen wollte, wo er Regie führt und die schneidet und so.
Ah, cool. Naja, und also Robert ist, würde ich sagen, so ein bisschen der freieste. Ja, also im Sinne von an wenig Zeug von außen gebundene Künstler, den ich so kenne. Weiß ich nicht, oder der ist so sehr... habe ich das Gefühl, sehr losgelöst davon, was irgendjemand von ihm wollen könnte. Also so, ne? Auf eine sehr spezielle Art.
Ja.
Also quasi die Definition von Indie im Sinne von wirklich unabhängig. So, ne? Und darin sehr speziell und macht halt wirklich tolles Zeug, aber wenn ihm dann einfällt, dass er jetzt aber Tanztheater machen will, dann macht er halt 2 Jahre Tanztheater so. Oder keine Ahnung, ne? Also der ist so, jetzt interessiert mich nicht mehr, jetzt mache ich das und so. Oder gehe hinter die Kamera und...
Genau. Ja, das fand ich auch immer schön bei ihm zu beobachten. Er ist da sehr konsequent. Er hat, also zum Beispiel auch was Interviews angeht, es gibt wahnsinnig wenig Interviews. Er hat sich irgendwie einfach so in der Band, dass ich dem immer verweigert. Und das war immer sowas, wovon ich geträumt habe und von dem du ja auch geträumt
Absolut,
hast.
Absolut,
aber wir uns das nie so richtig getraut haben, das dann so in der, also das dann einfach auch zu machen und zu sagen, nee, Ich habe hier die Musik und mache Videos dazu und weil ich bin, keine Ahnung, ich will das nicht erklären oder so.
Aber man muss auch echt sagen, dass es bei ihm ungewöhnlich gut aufgeht.
Ja, es ging wahnsinnig gut auf.
Es funktioniert einfach, aber es funktioniert tatsächlich nicht bei jedem. Nee. Es ist ja, leider kann man sich nicht irgendwie Captain Peng angucken und denken, ist ja geil, man muss überhaupt nicht. Weil irgendwie ist er ein totaler Freak-Accident, dass er irgendwie wahnsinnig schnell dann auch irgendwelche Hallen gefüllt hat und so ein Underground-Lieblingskünstler wurde, ohne wirklich tatsächlich, glaube ich, jemals mit irgendjemandem gesprochen zu haben. nur über die tollen Videos, ne?
Ja, die Videos haben eine Riesenrolle gespielt. Also zumindest auch für mich beim Entdecken seiner Musik. Ich fand einfach diese Kombi aus diesen hirnsprengenden Texten und diese toll gemachten Videos, die fand ich genial. Also.
Und mich entzückt sowas immer, ne? Weil ich dann so denke, geil, lustigerweise ist es dann wieder der wirklich abseitigste Kram,
ja,
der manchmal so geil irgendwie funktioniert sozusagen. Und ich finde das immer so tröstlich, das zu sehen, dass man denkt, quasi jenseits von Pop ist dann wieder, wenn du wirklich was machst, was sonst niemand macht und was völlig sich um alles, also nicht schert.
Das finde ich auch immer sehr tröstlich. So mit tausenden von Leuten in der Wuhlheide stehen und ein Radiohead-Konzert gucken zum Beispiel und sie denken,
genau,
geil.
Genau.
Das ist wirklich sehr tröstlich, weil man... Ja, weil ich auch auf jeden Fall oft durch die Gegend laufe und denke, oh Mann, was habt ihr alle für einen Musikgeschmack?
Ja, was ist denn
warum
das?
Findet ihr
soll
das denn gut?
Wozu denn?
Genau.
Aber auf jeden Fall, ich wollte nämlich eigentlich noch sagen, dass das für mich damals, also es war total schön, wir haben auch einfach wirklich richtig Spaß gehabt, die Songs zu entwickeln. Und das, was wir da zusammen gemacht haben, ist, glaube ich, auch was für mich immer total hilfreich ist, um so die Liebe an der Musik wieder in den Vordergrund zu bringen, ne? Dass man einfach irgendwas covert, was man toll findet und so das Fan-Sein so in den Vordergrund kommt und man einfach mal Fan sein darf und so, ne?
Ja.
Und es war auf der einen Seite für mich total heilsam und auf der anderen Seite aber auch total konfrontativ. Also sowieso, weißt du, Konfrontationstherapie, weil ich war halt mittendrin in diesen ganzen Prozessen, die dann jetzt in meinem Buch ja auch gelandet sind, aber relativ früh. Also ich hatte mich irgendwie gerade wieder aus Versehen so ein bisschen da reinbegeben, das offensichtlich irgendwie ernst zu meinen und wieder Promo-Termine zu haben und Sachen zu müssen und so, ne? Und dann habe ich eben euch beide, also es war so ein bisschen das, wo ich hin will, aber es war noch ganz dick, dieses Wir sind Helden.
Ja.
Erbe war noch so wahnsinnig schwer auf meinen Schultern.
Ja, das ist ja auch einfach ein großes Erbe, wo man dann...
Und ihr wart aber so ein bisschen, wo ich dachte, guck da, weißt du, da gehöre ich jetzt hin, ich weiß das doch.
Ja.
Also so ein ganz starkes Gefühl von, und hatte dann aber auch, also wenn ich jetzt ehrlich bin, manchmal das Gefühl, da auch noch nicht so richtig dazu zu gehören oder dass es halt noch keiner weiß und keiner glaubt. So, ne? Und dann war das schon so wie so ein bisschen eine Glasscheibe manchmal, ne? Dass ich so gedacht habe, ich will auch so sein.
Okay.
Von den Leuten will ich respektiert werden. Weißt du, von den Leuten, die sowas mögen. Da will ich hin. Ich will auch. Und dann immer eben Robert, der keine Interviews gibt. Und ich dachte, warum gebe ich denn schon wieder so scheiße viele Interviews?
Ja, interessant, ja. Also ich habe damals schon gemerkt, natürlich, dass du so auf der Suche bist und so am Struggeln, wie man das heutzutage.
Deutlich am Struggeln.
Aber ich habe dich ja schon als einen sehr eigenwilligen, kreativen Kopf wahrgenommen. Also es hat sich für mich total natürlich angefühlt, dass du da mit uns irgendwie diesen Abend gestaltest.
Es hat sich auch sehr natürlich angefühlt und hat einfach auch total Spaß gemacht.
Ja, genau.
Also es war eher das Gehadere, war drumherum.
Ja.
Weißt du, so beim Hinfahren und Zurückfahren sozusagen, ne? Dass man denkt, so, das ist es doch.
Ja.
Sowas will ich doch machen.
Ja, genau, es ist eher in dir dann. Also es war für mich nicht so stark wahrnehmbar, irgendwie, dass das.
Ich weiß noch, Robert hat mir irgendeine Physiotherapeutin empfohlen. Und hat, glaube ich, also der ist ja auch manchmal so, der kriegt viel mit, glaube ich, so, ne? Und der hat gesagt, er hat so eine, die einem das Nervensystem quasi wieder gerade rücken kann.
Ha.
Und weißt du, Jahre später habe ich das verstanden, dass halt mein Nervensystem einfach wirklich, also dass ich, ne, quasi in so einem Dauerspannungszustand halt war. Und ich glaube, Robert hat das total gemerkt und meinte dann so, hey, ich gebe dir hier mal die Nummer. Ich habe es nicht angerufen.
Aber ich wollte gerade fragen, bist du dann doch nicht?
Ich war zu der Zeit, habe ich andere Sachen gemacht. Ich wollte das irgendwie nicht mischen. Ich habe da auch, so Körpertherapie-Sachen und so.
Ja, okay. Ja, genau, wenn man eh mit anderen Körpertherapien beschäftigt ist, dann will man ja auch nicht alles durcheinander werfen dann, ne?
Ja. Aber es war auf jeden Fall, also wenn man sich das angucken möchte, was haben wir da gemacht? Also wir haben uns gegenseitig gecovert. Wir haben zusammen anderer Leute Sachen gecovert.
Ja, wir haben zum Beispiel einen Cave-Song zusammengesungen, ne?
Mm.
Was war das denn nochmal? Welche von der Murder Ballads-Platte haben wir doch was zusammengesungen?
Oh, Henry? Nee, Henry Lee.
Henry Lee, genau,
ja,
stimmt.
Dark.
Ah, ja, fantastisch.
Ja.
Ja, genau. Und hier Dark. Masters of War, kann das sein?
Ja.
Auch fantastisch, ja.
Wie geil.
Also davon gibt es aber leider keinen Mitschnitt auf YouTube, sondern...
Sorry.
Gibt einen Mitschnitt hier, wo wir deinen schönen Song, danke, ich habe schon performen. Und
also
gibt was, wo ich Robert Song Liebesleben
wahrscheinlich durften wir nur unsere gegenseitigen Songs, ne, hochladen, schätze ich mal. Weil ich glaube, es sind nur die.
Ja, ich weiß es nicht mehr, aber klar, dann gibt es ja schon wieder andere
Urheber und so.
Urheberrechtsprobleme vielleicht. Wobei, es waren ja Cover-Songs. Hätten wir vielleicht machen können. Vielleicht,
schon.
Vielleicht wollten wir das.
Vielleicht können wir nochmal nachfragen.
Vielleicht können wir uns das Material nochmal angucken.
Ja,
genau.
Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Aber mir ist vorhin was aufgefallen, als wir geredet haben, dass für mich eigentlich in der Zeit, nachdem ich da so 2013 ein Jahr lang abstinent war von der Bühne, hat für mich eigentlich der, naja, Befreiungsprozess ist ein großes Wort, aber der Prozess irgendwie, mich in andere Richtung auszuprobieren, hat auch schon dann 2014 angefangen. Erstens, weil Olli fragte, ob ich nicht Bock hätte, Bass bei ihm in der Band zu spielen. Und
genau.
Da war ich ganz viel mit ihm unterwegs, habe einfach Bass gespielt, was ich auch total genossen habe, einfach eine ganz andere Rolle in der Band zu haben. Und nicht hinter Olli kann man sich auch super verstecken. Der ist
ja,
eh viel bekannter als ich und außerdem viel extrovertierter. Und und da konnte ich einfach Bassist einer Band sein, was ich
ist
total
geil.
Fantastisch fand.
Das habe ich ehrlich gesagt mir auch manchmal gewünscht. Also gerade als es mit meiner Stimme so schwierig wurde, ne, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt einfach in so einer Band einfach mal irgendwie in der zweiten Reihe sein könnte.
Ja.
Oder auch einfach touren, ohne immer im Mittelpunkt zu stehen.
Vielleicht findet sich das ja, ich meine.
Ja, also ich meine,
ehrlich
gesagt. Du
bist ja auch eine tolle Musikerin, du könntest, also so wie, ich finde dein E-Gitarrenspiel ist total cool, also.
Ich kann halt nicht so gut irgendwie einfach irgendwo dazu spielen, also ich bin nicht so,
meinst
wie
du
sagt
nicht?
Man so, wie, also nicht so vielseitig einsetzbar oder so, ne? Also ich habe entweder habe ich eine gute Idee oder ich habe keine oder jemand muss mir die Akkorde zeigen. Das klingt jetzt sehr stümperig. Ich kann, glaube ich, inzwischen schon ganz gut Gitarre spielen,
das
aber ich weiß nicht,
schon.
Ob ich für
und wenn
eine
du
Band
dir noch so schön viele Pedale dazu kaufst, dann kannst du einfach ein, das ist ja das Geile, man kann ja einfach so als Gitarrist auch irgendwelche Sounds machen, wenn man Bock hat. Man muss ja gar nicht so.
Oder ich spiele Bass.
Oder du spielst Bass.
Finde ich auch geil. Also ich weiß nicht, habe ich die Fingerkraft nicht, aber könnte ich ja. Aber ich war nämlich 2018, 2019 war ich mal 5 Tage mit Amanda Palmer auf Tour, aber nur mit, also nur als Gast sozusagen, ne? Weil wir den Podcast zusammen aufgenommen haben und uns gerade irgendwie angefreundet hatten und sie mich für meinen Patreon Übergang gecoacht hat und so. Und dann war ich halt 5 Tage mit dem Bus und musste überhaupt nichts. Und irgendwie war das eine total geile Erfahrung, weil das nochmal so, und ich schätze mal, dass das bei dir auch passiert ist, ne, dass das sozusagen alle Benefits des Tourens, also alles, was daran irgendwie geil ist, weißt du, so dieses Affenfamilie-Ding und so, mit sich bringt und ein bisschen wie so eine Urlaubs-, also in dem Fall, ich musste echt gar nichts. Und dann aber halt, ja genau, ohne den Druck und ohne irgendwie abends fit sein zu müssen.
Ja,
und so.
Genau. Ja, das habe ich auch echt total genossen. Und da habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß mir das auch einfach macht, Teil einer Band zu sein. Und eben für meinen Part verantwortlich zu sein und so, aber nicht für die ganze Gruppe verantwortlich zu sein. Da hatte ich gemerkt, dass ich das scheinbar auch gesucht hatte. Das war ja auch eigentlich mit ein Grund, warum ich bei Nils sofort Ja gesagt habe, als er meinte, so lass uns doch noch mehr Songs schreiben.
Weil du das teilen konntest, also weil du die, ja, einfach die Verantwortung und die
Verantwortung teilen konnte. Und ich hab zwar diese Aufmerksamkeit, die bei mir entstanden ist, bei der ersten und zweiten Platte total genossen, aber gerade bei der zweiten Platte habe ich das dann, da war ich auch ein bisschen überfordert davon, Also es war ja weit entfernt von dem Trubel, den ihr mit Wir sind Helden hattet, aber für mich war das schon so
ein, war schon
krass, was geht denn hier ab?
Bist so ein bisschen überholt worden quasi.
Bin total überholt worden und gleichzeitig hat das diese Aufmerksamkeit und das Abfeiern und so, das hat auch immer nicht so gut gepasst zu meinem Selbsthass.
Entschuldigen Sie, das passt nicht so gut zu meinem Selbsthass.
Und dann habe ich irgendwie gemerkt, wow, krass, irgendwas läuft da total.
Irgendwas läuft schief, die Leute mögen mich alle.
Ja, genau. Ich war da manchmal ganz schön durch den Wind dadurch.
Kann ich mir gut vorstellen.
Obwohl es genau das war, wovon ich auch geträumt habe, irgendwie, dass diese Aufmerksamkeit da ist und auf einmal hunderte von Leuten vor der Bühne stehen und meine Musik mögen. Und
ja, ich glaube, man verschätzt sich nur manchmal darin, dass man dann trotzdem halt noch die gleiche Person ist.
Ja, und dass ich dann abseits der Bühne es auch gehasst habe, angesprochen zu werden und so, das kann ich mittlerweile viel, viel besser und hab gemerkt, ja, die Leute wollen ja gar nichts Böses von mir, sondern die meisten, es gibt natürlich komische Begegnungen auch, aber
wobei aber das Level von positiver Aufmerksamkeit schon einfach auch schwierig sein kann. Ne? Also einfach, ich finde zum Beispiel auch, dass eine Situation, in dem der jemand kommt und einem sagt, dass er irgendwas ganz toll findet, was man macht, also es soll jetzt niemanden davon abschrecken, ich freue mich da, ne? Also man freut sich auch wirklich, aber ich finde, es ist auch eine Situation, in der man viel Verantwortung trägt, weil man irgendwie, also ich selber weiß, wie wichtig mir das dann wäre, wie der andere reagiert. So, ne? Und man ist ja selber Fan und man kann sich so da reindenken, was das kostet für eine Überwindung und so, und dann habe ich so diese Albtraumvorstellung, dass ich dann irgendwie doof war, weißt du, weil ich einfach gerade, ja, halt irgendwie nicht so ganz auf Zack war oder irgendwie nicht so richtig kompatibel.
Genau, es ist einem total unangenehm, dann in dem Moment zu sagen, ey, sorry, lass mich bitte in Ruhe. Ich will einfach nur deprimiert und schluffig durch die Gegend laufen.
Sie stören nicht in meinem Scheiße drauf sein.
Das konnte ich auch nie und habe dann, wenn ich es mal gemacht habe, irgendwie mich dafür geschämt oder so. Dabei muss man sich ja nicht dafür schämen. Das ist ja eine unnatürliche Situation, dass man einfach von mehreren Menschen beim Spaziergang angesprochen wird.
Ja. So. Und bei deiner Musik können die sich das ja vielleicht auch denken, oder? Also ich finde, dann muss man sich das ja irgendwie nicht. Also ich glaube, die Leute sind schon sich bewusst, dass sie mit jemandem sprechen, der eher introvertiert ist.
Ja, ja, aber das hatte ich damals nicht so auf dem Schirm. Also da war ich so ein bisschen verängstigt davor.
Ja. Aber ich kann mir total vorstellen, dass eben so das unheimlich heilsam ist, dann mal in einer anderen Funktion und mit weniger Druck Musik zu machen. Ne? Also dass es wie so eine Art Reset sein kann. Und manchmal denke ich mir das für mich auch, ne? Weil ich ja immer noch eben diese drastischen Stimmprobleme habe, also so eine richtige Stimmstörung, die zwar echt besser wird, also ganz vorsichtig quasi, es wird irgendwie besser.
Schön.
Ich habe jetzt wieder so, ich konnte wirklich überhaupt nicht singen, also 5 Jahre lang. Gar nicht, null. Oh. Außer in einer Lage, es ist wirklich völlig absurd, außer in der einzigen Lage, die ich nie benutzt habe. Also, oder die ich nur für Backings benutzt habe, aber die nie so im Vordergrund stand, dass ich konnte so hohe, so cheep, cheep, cheep.
Ja.
Das war völlig unbeeindruckt von der Störung.
Interessant.
Das ist total interessant. Und jetzt ist es so, dass die Tiefe dazu kommt.
Mhm.
Also alles, was sozusagen tiefer ist, als ich es bisher gemacht habe, geht jetzt auch manchmal wieder. So. Aber auf jeden Fall habe ich halt in dem Kontext, ne, weil das natürlich auch wehtut, das nicht zu können und so, habe ich dann auch manchmal gedacht, vielleicht müsste ich das mal machen. Weißt du, müsste ich auch so irgendwie den Bann brechen, indem ich in einer ganz anderen Funktion, weil ich mir relativ sicher bin, dass es eben auch ein Schutzmechanismus ist, ne? Also mein Körper leider nicht kapiert, dass ich uns in Sicherheit gebracht habe und jetzt irgendwie immer noch sagt, nein, das machen wir leider nicht. Und irgendwie denke ich das dann manchmal, weißt du, wenn ich meinem Körper zeigen könnte, guck, wir machen Musik und das passiert überhaupt nichts Schlimmes und du musst noch nicht mal singen.
Ja, das ist doch eine, genau. Du bist E-Gitarristin in einer Band mit, ich sehe es vor mir, mit vielen schönen merkwürdigen Effektpedalen und machst Chill,
Mach
und
Chill,
bassige,
genau.
Bassige Background-Gesänge.
Genau.
Oder du machst sie nur zur Tugend und benutzt sowieso dann auch noch so Vocal-Effekte. Da gibt es ja auch krasse Sachen.
Stimmt. Verfremde mich einfach total, dass es irgendwie auch egal ist, ob ich zwischendurch klinge, als wäre ich in der Pubertät. Ja, also tatsächlich war euer Hustenkonzert, da kurz rückzuvernähen, das war der erste Moment seit langem, wo ich so im Publikum stand und wieder dachte, das macht bestimmt voll Spaß. Weißt du?
Ja.
Also so, und nicht mit Schmerz, also nicht so mit diesem, ich musste ganz lange tatsächlich manchmal so Insta-Sachen wegdrücken quasi, weil ja, das einfach
mich, ja, kann ich mir vorstellen.
Triggert so, ne?
Ja.
Das war das erste Mal seit langem, dass ich so dachte, geil. Irgendwann, aber damit meine ich jetzt, ist auch eine Schutzmaßnahme, damit meine ich in 10 Jahren, damit mich keiner belästigt.
Ja.
Irgendwann mache ich vielleicht auch wieder sowas.
Ja.
Weißt du, was so eindeutig die eben den Spaß,
ja,
im Mittelpunkt hat und so, das Musik machen und, ja, so. Und nicht halt jemand sein. Nicht Giesbert sein. Und,
das ist ja das Verzwickte. So. Ja, eigentlich war ja Wir sind Helden auch so eine Band, wo ihr genau das hattet, ne? Aber natürlich kommt durch die Riesenhaftigkeit.
Die für die Podcast-Hörer, Giesbert macht ausladende Handbewegungen.
Genau. Das ist ja einfach ein Level an Fame, das ich mir gar nicht vorstellen kann. Und was für ein Druck und Anstrengung das mit sich führt.
Ich glaube, das Problem war, dass ich das gar nicht eingesehen habe. Oder dass ich das, eigentlich liegt das einfach total auf der Hand, was das für ein Gepäck ist.
Ja.
Und ich habe viel zu lange gebraucht, um mir das einzugestehen, dass das einfach schwer ist. Weißt du, so immer gedacht, nö, für mich nicht.
Ja.
So, und dann irgendwann so, oh krass, ich glaube, da ist was auf meinen Schultern und irgendwie macht irgendwas komische Geräusche in meinem Nacken.
Ja. Ja, genau. Ja, das hast du ja auch alles so wunderschön in deinem Buch beschrieben. Also das, was für ein langer Prozess ist, das dann überhaupt sich selber einzugestehen, dass man wahrscheinlich dieses schöne Schiff irgendwie verlassen muss, so wie es auch tut. So, ja. Und dass man das aber nicht einfach so macht, natürlich.
Nee, man hält halt echt ganz schön lange fest. Aber ich kann mal eine Patreon-Frage, also eine Patron-Frage einbauen. Ich habe nämlich Fragen für dich gekriegt von den Patrons.
Aha, cool.
Und da habe ich eine, die dazu passt. Und das hat mir voll aus der Seele gesprochen. Da dachte ich, geil, dass das jemand fragt. Da hat jemand gefragt, Giesbert, mit sehr vielen E's. Katharina. Also, ne, Katharina fragt, Giesbert, falls noch nicht zu spät, nein, würde mich interessieren, ob er aller Judith auch so ein bisschen das Giesbert zu Knüpphausen sein gekündigt hat, da er ja seinen anderen Projekten gerade viel Zeit und Raum gibt. Oder ob er vielleicht zumindest eine Pause davon braucht, der melancholische Indie-Dude mit Gitarre zu sein.
Ja, haben wir ja schon angedeutet. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil ich gemerkt habe, auch damals schon so, das ist ja eigentlich nicht alles, was mich interessiert musikalisch. Und, also genau, dann gibt, also einmal ist da die Lust, irgendwie andere Sachen auszuprobieren und diese Pfade zu verlassen, die man kennt, so. Und dann war da auf jeden Fall auch schon bei der Bandgründung von Kit Kopphausen schon das Bedürfnis, mal eine Pause vom Giesbert zu Knüpphausen da sein zu brauchen und Kit Kopphausen zu sein. Mit Nils,
dem wunderbaren
mit
Nils
zwei
Torbruch,
Köpfen quasi. Und auch da, das war sowohl für ihn als auch für mich, er hat das auch immer so als sein Loslassprojekt betitelt und meinte, ach, wie schön, wir können einfach zusammen Entscheidungen treffen. Wie erholsam ist das denn bitte?
Ja.
Und das ging mir damals auch so. Genau.
Das ist wirklich, also man darf das einfach festhalten, dass das wahnsinnig schade ist.
Ja, voll, ja. Ja, du wirst natürlich auch immer noch emotional, wenn ich darüber nachdenke, mich in die Zeit versetze.
Also Nils einfach ein wahnsinniger, toller Künstler auch war und so. Also,
und auch ein total toller, charismatischer Mensch, den ich immer so bewundert habe, so für seine Ehrlichkeit und Offenheit und Neugierde, so die Art, wie er auf andere Leute zugegangen ist, fand ich immer total spannend und fand das, war da irgendwie total inspiriert von auch irgendwie.
Ist irgendwie lustig, weil du das vorhin gesagt hast, dass eben Moses so dann der Sonnenschein zwischen euch ist bei Husten, ne? Weil Tobi hat auch viel Humor und so, aber Tobi ist auch eher vielleicht irgendwie ein melancholischer Typ und auch als Bühnenpräsenz. Ich finde, der hat auch eine ganz tolle Bühnenpräsenz, Tobi. Also auch über den habe ich die ganze Zeit, weißt du, das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt. Ja. Aber Tobi ist halt eher so, der heißt ja auch der dünne Mann und der hat so eine geile Bühnenpersona auch, ne? Der ist so sehr in sich und ernst und so. Und ich glaube, die Frage dahinter ist sozusagen die, Nee, sorry, ich muss noch was noch ausholen, weil ich habe auch mit Francesco gesprochen. Mhm. Ich habe einen Podcast mit Francesco gemacht, Francesco Wilking. Und da haben wir natürlich auch über die Höchste Eisenbahn gesprochen. Und die Höchste Eisenbahn ist ja auch eine Band, wo sich die zwei Frontleute das teilen. Und ich finde das total interessant, dass es offensichtlich immer mal jemandem einfällt, dass das einfach unheimlich entlastend sein kann. Und eigentlich ist ja aber dieses Format mit den zwei oder drei quasi Frontleuten ist nicht vorgesehen. So, ne? Und jetzt machen Boy Genius das, weißt du, mit Phoebe Bridgers und auch total toll. Und die haben auch so eine Ausstrahlung. Ja. Wenn man die, ich habe es nur auf YouTube bisher gesehen, aber die kommen nach Berlin. Also Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julian Baker. Baker, ne? Ja. Und die haben, glaube ich, auch die Sause ihres Lebens so. Also so sieht das auf jeden Fall aus. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich finde das so toll, dass sich das so aufbricht. Und vielleicht ist es tatsächlich für viele MusikerInnen einfach auch eine Rettung, sich an irgendeinem Moment, wo man halt sich seiner selbst müde ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann, sich einfach mit jemand anderem zusammentut und dann auch in dieser Rolle ja anders sein kann.
Ja, genau. Und dieses seiner selbst müde werden lag bei mir halt natürlich auch daran begründet, dass ich immer so ein negatives Selbstbild mit mir rumgetragen habe und auch immer noch trage, aber das hat sich natürlich schon auch verändert, aber
naja, und diese Schubert-Sachen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, also die Schubert-Lieder, die du aufgenommen hast mit Kai zusammen,
Kai Schumacher,
das ist natürlich auch was, wovon ich mir vorstellen kann, dass es diesen Effekt hat, ne? Also wie, weiß ich nicht, eben sich mit jemandem auf der Bühne zu stellen, einen Bass zu spielen, also einfach was zu machen, was die Erwartungen sprengt.
Ja.
Ne? Und so was ganz anderes zu machen. Also ich glaube, das ist einfach was für KünstlerInnen generell total wichtig ist, einfach.
Ja, und wo man so ein bisschen seine eigene Komfortzone irgendwie verlassen muss auch für und gucken.
Aber du fühlst dich wohl damit, ne, wenn du das also live machst?
Ja, ich fühle mich total wohl damit. Also für mich war das aber am Anfang, also ich hatte ja wenig Berührung eigentlich mit den Schubert-Liedern, kannte da ganz wenig von und musste mich erstmal total einhören in diese Welt und überhaupt erstmal so für mich alleine im Proberaum rumsingen und gucken, wie ich das überhaupt transportieren kann. Diese altmodische Dichtsprache ist ja schon einmal so ein etwas, über das ich gestolpert bin am Anfang, wo ich erst dachte, ach krass, ich muss das alles umtexten, damit das irgendwie zu mir passt. Und
hast du aber nicht gemacht, ne?
Habe ich dann nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, je öfter ich das gesungen habe, desto spannender fand ich das, gerade in dieser alten Dichtsprache zu bleiben und diese, ja.
Und in den Melodien, ne? Also das sind ja auch, die sind ja auch gesetzt und da hast du nicht besonders viel geändert, oder hast du?
Bei manchen haben wir schon ein bisschen ordentlich geändert, aber eigentlich bei den meisten bin ich sehr nah dran geblieben an den Melodien. Nur das, was dann wirklich zu anspruchsvoll war für mich als nicht ausgebildeten Sänger.
Ich fand's schon total krass.
Ich war selber auch überrascht. Also ich war überrascht davon, wo ich mit meiner Stimme landen kann, wenn ich mich das mal traue. Das hatte mich schon bei Husten überrascht, bei den Songs, wo ich dann dachte, ich will mal ausprobieren, irgendwie anders zu singen.
Hast du auch Unterricht genommen eigentlich? Das habe ich mich bei Husten auch schon gefragt, ob du sozusagen diese neue Art zu singen, es klingt jetzt so, als hätte ich das jemals genug gemacht. Ich habe das immer nur sehr sporadisch gemacht und hätte es mehr machen sollen, aber weil ich mich eben gerade damit beschäftigt habe, mit dem Touren und so, dass es natürlich ganz neue Anforderungen an die Stimme sind, auch, ne? Ja. Das dann durchzuhalten.
Also ich habe keinen richtigen Unterricht genommen, aber ich war bei so einer Gesangstherapeutin, damals als das Licht dieser Welt rauskam, durch den ganzen Druck und Stress und das viele Proben und viele Rauchen und so, war dann ganz am Anfang der Tour, war dann auf einmal meine Stimme weg und zum ersten Mal in meinem Leben und dann hatte meine Freundin mir eine Gesangstherapeutin, Stimmtherapeutin empfohlen. Mhm. Ganz tolle hier aus Berlin. Annette Göris.
Schreibe ich mir nachher auf.
Ja, die ist wirklich toll. Und die hat mir einfach erklärt, wie ich irgendwie Übungen machen kann, die erstens die Stimme aufwärmt oder vielleicht auch abwärmt nach dem Konzert. Und die vor allem die Stimme schont. Weil ich
Vorsicht, du, so viele, du zeigst so, auf
naja, ich zeige auf meinen Kehlkopf, wo das Mikrofon Mikro hängt, weil ich dazu tendiere, alles hier hinten so rauszupressen. Und dann hat sie mir einfach so ein paar Sachen erklärt, wie ich wie ich meinen Kehlkopf entspannen kann beim Singen.
Das könnte ich, glaube ich, auch mal lernen.
Und alleine, wenn du irgendwie mal so eine Woche lang diese Übung machst, so eine halbe Stunde am Tag oder so, dann entsteht von alleine so ein anderes Stimmvolumen und auch andere Möglichkeiten. Da war ich total erstaunt von. Ich habe jetzt mit der nicht so explizit. Ach doch, ich habe einmal mit ihr so ganz explizit auch bei Hustenliedern, habe ich ihr dann so das Lied gezeigt und gezeigt, was ich da mir im Studio ausgedacht habe und dass ich jetzt irgendwie Mühe hatte, das live im Proberaum umzusetzen. Mhm. Und dann hat sie mir so gezeigt, wie ich diese Melodien dann üben kann mit verschiedenen Lauten, ohne den Text loslassen, sondern einfach diese Melodie zu nehmen und das dann mit, mit BBB oder hahaha zu machen und ja, keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall total schön geworden, finde ich. Und ich finde auch lustigerweise, dass eben genau das, dass es diese alte Sprache hat und die alten Melodien und so und dann zusammen mit deiner Melancholie, ich hoffe, das findest du jetzt nicht ein komisches Wort dafür, aber ich finde, es ist in der besten Art und Weise irgendwie goth. Also so, weißt du, ich hoffe, das versteht man nicht falsch, aber es hat so was Dunkles auf eine gute Art. Also es ist so, es ist null kitschig, aber es hat genau richtig viel Pathos und so. Weißt du, was ich meine? Also so,
ja. Meine Inspiration, da wo ich dachte, okay, das wäre cool, wenn wir ein bisschen so in die Richtung gehen könnten, war dann immer Nick Cave and the Bad Seeds.
Ja, genau.
Dass man so eine so eine gediegene, bisschen, also schöne Melodien, Gediegenheit, Poesie manchmal auch und aber schon auch ein Kitsch. Und dann kombiniert aber auch mit so einem Krach, der auch vorkommen darf oder so, oder und so eine Dunkelheit.
Und Nick Cave hat ja immer noch diesen Gospel irgendwie, ne? Also hat er immer noch
Gospel
so
am Start, ja.
Ja, aber ich finde auch das ist nicht so weit weg. Also weil es hat so Schubert-Lieder haben ja so eine spirituelle, finde ich, oder transzendente Ausstrahlung irgendwie. Geht ja auch viel um Vergänglichkeit und weißt du so, also irgendwie passt es total.
Ich finde auch, und der Abend macht mich total glücklich und alle, die mit uns da auf der Bühne stehen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es ist nicht so wie bei den Schubert-Liedern, wie die komponiert sind, einfach nur für Klavier und Gesangsstimme, sondern wir sind ja zu zehnt auf der Bühne.
Yes.
Ein Streichquartett dabei, Kontrabass und aus meiner Musikwelt eben Schlagzeug, E-Gitarre, Posaune und so und bringen es dann zusammen. Und irgendwie ist das ein sehr besonderes Projekt für uns alle geworden. Das ist interessant. Also wir sind alle irgendwie danach, wir gehen durch diesen schwermütigen Abend und sind total selig danach und freuen uns den Arsch ab.
Hatte ich bei Bring mich nach Hause auch immer, wo alle dachten, wissen das, das jeden Abend und so. Ich immer dachte, nee, bestens gelaunt.
Das macht glücklich, ja.
Ja.
Das ist irgendwie, wenn man das da einfach so auslebt.
Total. Dazu passend habe ich eine Frage von meinem amerikanischen Patron, Michael Toulouse. Den kenne ich schon ganz lange. Der hat meine Texte, meine Essays ins Deutsche übersetzt für meine Patrons.
Ah, okay.
Super Typ. Und er ist ganz großer Fan von deinen Schubert-Sachen.
Cool.
Und er hat gefragt, Gisberts Schubert-Recordings with Kai Schumacher are haunting. Does he plan to do any more? And does he take requests? I'd love to hear what Gisbert and Kai would do with Schumanns Dichterliebe.
Dichterliebe. Oh,
who wouldn't?
Ja, habe ich auch mal kurz drüber nachgedacht.
Also ich glaube, du kannst es auf Deutsch beantworten, weil er ist eigentlich sehr gut Deutsch kann. Er hat, wie gesagt, meine Sachen ganz viel übersetzt aus dem Deutschen.
Also wir haben tatsächlich, haben jetzt schon zwei neue, in Anführungsstrichen, Schubert-Lieder arrangiert. Die haben wir nicht aufgenommen, sondern wir wollten jetzt vor allem das Live-Programm mal ein bisschen aufmischen. Aber genau, es ist jetzt noch nicht so ganz klar, ob wir das auch mal aufnehmen oder so. Aber wahrscheinlich schon, also weil das ist irgendwie, ist dieses Projekt so schön gewachsen, dass wir das Gefühl haben, wahrscheinlich spielen wir da jetzt einfach jedes Jahr so 2, 3, 4, 5 Konzerte mit. Und das ist ja ein Programm, was nicht alt wird. Irgendwie.
Nee, nicht noch älter wird.
Genau.
Und wie ist das zustande gekommen?
Das ist zustande gekommen, weil Kai mich angeschrieben hat. Kai ist der Pianist. Oder er lebt in Duisburg und macht in der Duisburger Philharmonie macht er einmal im Jahr so einen Abend, wo er so seine großen Lieben, die Pop-Rock-Musikwelt mit der Klassik zusammenbringt. Und dafür ist es eigentlich entstanden. Es war eigentlich die Idee, dass es ein Konzertabend ist.
Und du hattest Glück, dass du Schubert erwischt hast mit seinen schönen Liedern?
Naja, was heißt Glück? Er hat da gefragt, ob ich überhaupt Interesse hätte, mal daran teilzunehmen. Weil er Schubert-Lieder über alles liebt und meinte, er würde die aber gerne mal gesungen hören von jemand, der nicht klassisch ausgebildet ist. Und da er Fan von meiner Musik war, konnte er sich das irgendwie gut vorstellen, dass das vielleicht passt. Dass einerseits so diese Schwermut gut zusammenpasst von mir und den Schubert-Liedern und andererseits irgendwie ich mit meiner Stimme das irgendwie fühlen kann.
Und es auch nicht nur also melancholisch ist, ne, sondern auch finde ich, so ein bisschen so einen darken Wumms hat. Also ich finde, es passt wahnsinnig gut zusammen und es passt lustigerweise auch zu den diesen neuen Seiten von dir, die eben bei Husten jetzt auch, also ich habe das Gefühl, es passt eigentlich unheimlich gut zusammen und ich hatte sogar das Gefühl, dass manche Melodieführungen in deinen neueren Songs oder halt in euren neueren Songs, also ganz selten, aber dass manchmal so Melodieführungen vorkommen, wo ich denke, das ist vielleicht aus diesen Schubert Songs.
Ja, an welches Lied denkst du da? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weißt du das noch?
Ich weiß, dass ich das an mehreren Stellen dachte und es war nie der ganze Song.
Okay.
Weißt du, es waren nicht Songs, die dann musikalisch so klangen, sondern die Gesangsmelodie. Also ich kann noch mal drüber nachdenken und dir das dann.
Es gibt einen Song, bei dem ich das selber gemerkt habe, so dass es so ganz eine kleine Stelle zumindest davon inspiriert ist. Bei diesem weit leuchten die Felder.
Ja, das total. Ja. Das war wirklich tatsächlich so, dass ich, genau, das habe ich noch überhaupt nicht gesagt. Das habe ich am Anfang der falschen Platte zugeordnet, weil ich das viel über Streaming-Anbieter gehört habe und dann manchmal das ja verrutscht, mit welches Album man eigentlich gerade gehört hat.
Ah ja.
Und ich da durcheinander gekommen bin.
Ah ja, lustig. Ja, weil da finde ich nämlich die Art, wie ich das eingesungen habe, total inspiriert von dem Schubert-Projekt. Aha. Und auch teilweise, da gibt es so eine kleine Melodiewendung drin, die, glaube ich, aus der Melodie von dem Leiermann ist auch so ähnlich klingt.
Ja, aber der Song war es tatsächlich nicht. Also das finde ich genau, das liegt total auf der Hand und könntest du einfach auch quasi aufs andere Album rüberschieben und so tun als wär's. Aber nee, es war noch ein anderer Song, der dann auch ganz viel moderner und so weiter geht. Also der einfach wirklich nur eine Melodie sowas hat.
Interessant, cool. Ja, also, ich finde das super, ich finde es spannend. Weil für mich waren es natürlich totale Gegensätze am Anfang und klar, aber dadurch, dass ich das ja alles bin, wächst das irgendwie zusammen.
Also Dichterliebe als Hörerwunsch nimmst du auf?
Ja, bis jetzt sind wir noch bei Schubert-Liedern, weiteren Schubert-Liedern, die wir arrangieren wollen und vielleicht irgendwann aufnehmen. Mhm. Und Dichterliebe haben wir auch mal kurz drüber nachgedacht, aber
wäre dann natürlich in dem Kontext ein zu großer Sprung gewesen.
Ja. Erstmal möchte ich gerne, wir haben jetzt ja ein Husten-Album aufgenommen und dieses Jahr bin ich sehr viel auf Tour und so, aber dann habe ich eigentlich gerade Lust, wieder mal ein Gisbert zu Kniphausen Album zu machen und zu gucken, wo das landet. Ja.
Von den anderen Sachen auch mitbekommt und so. Ne?
Ja. Genau, im Moment denke ich da an, was dann wieder die Umkehrbewegung, was ganz reduziert ist. Und so wieder zurück zum Singer-Songwriter-Tum oder so.
Ich habe das auch total oft, so Pendelbewegungen, ne? Dass man irgendwie denkt so und jetzt das Gegenteil.
Ja.
kann ich dich fragen? Weil das ja oft so ist bei Leuten mit einem, sagen wir mal, chronisch negativen Selbstbild. Ob dir das unangenehm ist, dass ich dich die ganze Zeit so abhype? Also es kommt von Herzen, aber ich weiß, dass man Leute da, also ich kenne dich und ich weiß, dass es eine Überforderung sein kann tatsächlich für Leute, die sozusagen da noch üben. Andere Leute.
Ich kann es mittlerweile viel, viel besser und genau. Von daher, ich kann mittlerweile solche Komplimente mit viel mehr Freude annehmen.
Mhm.
Und damals aber über die Zeit, über die wir da reden, bevor ich den Kitkophausen gestartet habe mit Nils, da konnte ich das wirklich überhaupt nicht. Also da habe ich einfach diese ganzen, also natürlich gab es einen Teil von mir, logischerweise, der das total genossen hat, so im Mittelpunkt zu stehen und dass Gisbert Kniphausen mit seiner Musik so bekannt wird und einfach die Leute das abfeiern.
Es ist halt einfach zwiespältig, ne? Also das ist auch, glaube ich, schwer zu vermitteln für Leute, die das nicht kennen, dass es unheimlich toll ist, aber auch unheimliche Probleme auslösen kann.
Es hat einfach die Momente, ich weiß nicht, wie das bei dir immer war, aber den Moment, wenn du dann von Konzerten nach Hause kommst und saß hier in meiner Bude, die war so Messi-mäßig, wie sie damals immer war. Also Messi ist ein großes Wort, aber
Ich
wirklich
bin ja selber sehr
sehr,
chaotisch.
sehr chaotisch und dreckig, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe. Oft so, war einfach in meinem Alltag nicht wirklich gut funktioniert. Und diese Diskrepanz zwischen bist auf Tour und der Alltag ist komplett weg und es geht nur um dich. Naja, also ja gut, in dem Fall schon, weil das ja unter meinem Namen lief, obwohl das eine feste Bandbesetzung war und
Aber du trägst es, ne? Also
Crew und so, genau.
du trägst halt den Aufmerksamkeitsfokus einfach. Ja.
Genau. Aber es ging natürlich auch um den Bandsound und so, bla bla bla. Egal, das muss ich jetzt hier nicht sagen, aber und dann kommt man nach Hause und fühlt sich so beknackt, wie man sich vorher gefühlt hat und kriegt diese ganzen Schulterklopfer und den ganzen Applaus. Versucht man einerseits sich irgendwie so zu bewahren, aber andererseits auch abzuschütteln, weil es eben kein, weil es so von außen kommt, weil es ja nicht ein innerliches Wohlbefinden ist oder so, was da generiert wird, sondern
Also waren dir zu dem Zeitpunkt die Konzerte auch noch nicht so, also quasi von der Gewichtung her noch mehr unangenehm als
nein, ich habe sie schon auch genossen. Ich habe sie schon genossen, aber ich hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt versuche, daraus mein Selbstwertgefühl zu ziehen, das bringt mich in eine komplette Schieflage, weil es eben nur so ein kleiner Anteil meiner Persönlichkeit ist, eben der Typ, der da diese Songs geschrieben hat und auf der Bühne steht. Und wenn ich es aber nicht schaffe, aus mir selbst heraus auch eine Zufriedenheit zu kreieren, da habe ich schon früher mal gedacht, ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Leute irgendwie dann anfangen, also so sehr bekannte Musiker, in die
Absolut,
Drogensucht
ja.
abzudriften oder so, weil sie dann
Weil sie
einfach
ihre
in
die
dieser
Bilder nicht mehr
Blase,
zusammenkriegen, ja.
ja, in dieser Blase bleiben wollen oder so.
Das ist interessant, weil ich habe tatsächlich auch jetzt für diese Staffel ein Gespräch mit Anne Löhr aufgenommen und die ist Expertin für mentale Gesundheit in der Musikindustrie. Und wir haben aber vor allem über so ein Buch gesprochen, was gar nicht sie geschrieben hat, sondern also ein englisches Buch, was gerade rausgekommen ist über Mental Health in Touring.
Ah,
Da
okay.
haben wir halt ganz viel über diese zusätzlichen Belastungen gesprochen
Cool.
für die geistige Gesundheit, mentale, emotionale Gesundheit von MusikerInnen. Und da kam genau das vor. Also, dass genau der, also gerade auf Tour, der Kontrast mit das Schwierigste ist. Und das fand ich total interessant, dass das nämlich auch hormonelle, also sozusagen wirklich biochemische Vorgänge sind, die der Körper kaum bewältigen kann. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein längeres Stück auf Tour ist, dann kommst du durch diese krassen Unterschiede von deiner, sagen wir mal, hormonellen und, weißt du, Dopamin, Serotonin, also quasi einfach biochemischen Lage, die extreme ist, wenn du auf der Bühne bist. Und ein anderes Extrem, und das habe ich immer geahnt, immer, 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 und ich fand das so toll, dass sie mir das bestätigen konnte, dieses Warten, wo du meintest, kommt Moses nicht so gut mit klar, weißt du, so diese Unterspannung. Also, ne? Und dass genau diese Unwucht von Zuständen und dann vor allem, wenn man nach Hause kommt, eben was ist, was ganz massiv dazu beiträgt, zu all den psychischen Problemen, die man weiß, dass Musiker sie traditionell dann
Cool.
bekommen. So.
Interessant, das muss ich mal aufschreiben nachher,
Das
die
Buch heißt,
Autorin.
glaube ich, Mental Health in Touring Manual oder so, kann ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und da geht es
Cool.
wirklich, es ist super, ein super tolles Buch. Es geht um alle so, alles aufgelistet, was daran schwierig sein kann. Nee, also es ist immer sozusagen die Mental Health Thema, dann, was es auf Tour mit sich bringt oder was auf Tour sozusagen das verschlimmert und dann tatsächlich so Tipps und, also es ist super, echt ein Handbuch, so, ne? Auch für, es richtet sich auch an so Tourmanager. Und so, also es geht ein bisschen darum, weißt du, was sind die Schwierigkeiten und wie können wir die
Wie können wir die auffangen oder so?
auffangen?
Interessant. Ja, ich fand auch immer den Wechsel zwischen so einer ganz klaren Struktur und die absolute Strukturlosigkeit, in der man
Genau.
dann zu Hause landet, dadurch, dass ich jetzt ja keinen Alltagsjob noch hatte oder so,
Mhm.
Das fand ich auch immer sehr schwierig. Finde ich auch nach wie vor immer schwierig, diese Selbstdisziplin aufzubringen, den Arbeitstag irgendwie so sinnvoll zu gestalten mit Pausen und Abschalten und dann wirklich Konzentration und so.
Ich hatte halt immer das Gefühl, dass das Leben so komplex wird, ne? Also das Touren selbst hat natürlich Probleme und auf Tour gut drauf zu bleiben, ist eine ganz eigene Herausforderung. Aber wenn man dann halt zurückkommt und dann, klar, irgendwie in meinem Fall auch noch Kinder zu Hause hat und ne, also hatte ich immer das Gefühl, das Leben, ja, das habe ich, glaube ich, in dem Podcast auch gesagt, explodiert zurück in so eine Komplexität. Also, weil das Schöne am Touren ist ja wiederum, dass man irgendwie einfach in so einem Tunnel ist und sich so ranhängt und irgendwie ist völlig klar, was so von einem verlangt wird und so, ne? Also es ist ja irgendwie in sich sehr schlicht. Das hat zwar auch eine Unfreiheit, aber es ist so. Und dann kommst du zurück und dann ist so am ersten Tag so, kommt irgendeine Mail und du hast irgendwas vergessen zu bezahlen. Und weißt du, so viele Baustellen. Also die Vielheit des Lebens hat mich dann generell einfach immer überfordert. Weißt du, ich dachte, oh krass, könnt ihr mal kurz, ganz kurz auf mich warten. Weißt du, so ein paar Tage.
Ja.
Wo irgendwie nur ich hier jetzt mal wieder irgendwie klarkomme.
Ja, genau.
Das Lustige ist, einer der Tipps, der in dem Buch vorkommt, war sozusagen, dass man, wenn man kann, sich Freunde mitnehmen soll.
Ah.
Das ist ja wieder interessant, wenn man an Husten denkt oder du und Olli steht zusammen auf der Bühne.
Ja, stimmt. Ja, in der Hinsicht macht das Olli immer sehr gut. Der nimmt eigentlich immer Freunde mit, die dann irgendwas. Zum Beispiel Rasmus Engler, so ein alter Freund von ihm aus Hamburg, der dann manchmal einfach als gute Seele mitkommt oder
ach so, auch wirklich auch ohne
oder so. Und ja, manchmal hat er dann auf der Bühne ihn auch integriert. Aber das war nicht in der Zeit, als ich damit dabei war, aber das
witzig.
Ist einfach Inspiration. Und
ist das geil, und ich nehme so meine Muse mit.
Ja, genau.
Ja, voll geil, weil ich meine, man kann ja nicht auch noch einen Therapeuten, also die meisten, ja, weil ich meine, das ist auch einer der Tipps in diesem Buch, so wenn man
Therapeuten
kann.
Therapeuten mitnehmen?
Ja.
Wirklich?
Ja, naja,
das muss man sich aber dann leisten, so muss
genau.
Man Taylor Swift sein.
Genau, das ist dann so Coldplay, Taylor Swift und so.
Genau.
Aber was ich ganz
da
geil fand.
Da würde ich mir lieber einen Physiotherapeuten mitnehmen. Das ist ja in unserem Alter dann langsam auch ein Thema.
Auch nicht unwichtig. Ja, aber auch das raten die natürlich und so, ne? Aber die sagen dann, und das fand ich ganz geil, dass wenn man sich das nicht leisten kann, dass man sozusagen, das wiederhole ich jetzt hier einfach nochmal, weil ich das so einen tollen Tipp fand und davon ausgehe, dass heute auch MusikerInnen zuhören, bestimmt, wegen der Interessenslage, dass man so Jobs, quasi Zuständigkeiten in so einer Tour-Entourage, die eh schon zusammen unterwegs ist, verteilen kann. Also dass man sagen kann, sozusagen, du bist die Sportabgeordnete, weil du machst eh mal Yoga.
Ja.
Du kriegst jetzt entweder ein bisschen mehr Geld, wenn du es dir leisten kannst, oder jeder übernimmt einen Job.
Ja.
Aber du wärst jetzt die Sportbeauftragte und du wärst jetzt vielleicht die Meditationsbeauftragte und irgendwie Mental Health Typ, das natürlich muss man auch können. So, ne? Kannst jetzt nicht einfach sagen, hey, Klaus, du machst jetzt, aber so, du sorgst dafür, dass wir alle genug trinken. Und die Vorstellung fand ich irgendwie total geil.
Und dass es dann alles so umsorgende Aufgaben sind.
Ja.
Du?
Na, weil
klang
das
war. So das finde ich eigentlich ganz schön, dass jeder so eine Sache auf dem Schirm hat, wo man sich so ein bisschen um die seelische und körperliche Gesundheit der Tourfamilie kümmert. Das finde ich gerade einen süßen Gedanken.
Ich finde es nämlich auch total süß und ich finde es aber, glaube ich, auch effektiv, weil das sind ja, also wenn man richtig lange auf Tour ist, sind das ja die Probleme, ne? Dass man sich irgendwann nicht mehr bewegt, dass man der Schlafrhythmus komplett aus dem Lot kommt, man nur noch Quatsch isst, der halt irgendwo rumliegt und so, ne? Oder jemand, genau, das stand nämlich in dem Buch, Catering-Beauftragte sozusagen.
Mhm.
Also, dass jemand morgens da hingeht und sagt, oh weia, also was ja oft so der Fall ist, ja, manchmal auch überhaupt nicht, aber dass halt jemand hingeht und sagt, okay, wir brauchen noch Folgendes und dann irgendwie dafür sorgt, dass das...
Ja. Stimmt.
Schön. Von wegen mit Freunden Sachen machen, wollte ich natürlich auch unbedingt noch über dein letztes Solo-Album. Ich sag jetzt Solo-Album, dabei ist das Quatsch, weil du es immer... Ja, also Gisbert-Album.
Ja.
Über dein letztes Gisbert-Album kurz sprechen, was wirklich wunderschön ist, finde ich. Und wo du zumindest mit einem Freund von mir zusammengearbeitet hast. Also das Licht dieser Welt, das ist von 2017, ne?
Ende 2017 ist das erschienen. Ja.
Das hat nämlich mein sehr enger Freund Jean-Michel Tourette von Wir sind Helden produziert.
Ja, genau.
Und ehrlich gesagt haben wir da nämlich noch gar nie so richtig drüber gesprochen.
Das stimmt. Ja, ich habe ihn im Urlaub näher kennengelernt. Also begegnet sind wir uns schon vorher mal. Ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall mal über diese bekloppten 1Live-Krone mal alle irgendwie Hallo gesagt haben.
Es ist sehr lustig, dass ihr euch im Urlaub kennengelernt dann, habt, weil wir nennen ihn ja Jean-Michel Tourist, ne?
Ach so.
Weil Jean wirklich sehr gerne auf Reisen geht.
Das ist schön, ja, da treffen wir uns. Ich gehe auch gerne auf Reisen.
Ja, ich auch.
Und dann haben wir uns, auf Gomera, wo ja eh auch sehr viele Deutsche im Winter hinflüchten. Mhm. Und da gibt es immer noch, gibt es so eine Kneipe, wo man Fußball gucken kann. Mhm. Und da saß ich drin und es lief, ich war alleine im Urlaub so 3 Wochen auf Gomera, weil ich das Bedürfnis hatte zu flüchten, das war auch so Anfang 2011 oder so.
Ah ja, okay.
Und, und es lief ein Spiel von Hannover gegen irgendwen, das hat mich gar nicht so doll interessiert, aber auf einmal stand Jean neben mir, weil er ein riesen Hannover-Fan ist.
Ja.
Und das war einfach eine sehr lustige Begegnung.
Weil er daherkommt und wohnt.
Ja, weil er genau in Hannover Fußnote. Aufgewachsen ist.
Ja, und auch immer noch wohnt.
Und immer noch wohnt, ja genau. Mhm. Und da haben wir auch einen Großteil meiner Platte bearbeitet. Einmal in seinem kleinen Studio und einmal aber auch in einem Studio, was ich mir damals noch geteilt habe mit Francesco und Moritz und weiteren Menschen.
Ja, und Jean ist halt, weiß ich nicht, wollte ich einfach nochmal fragen, ob das für dich auch so war, weil ich finde, mit Jean zu arbeiten einfach total Spaß macht, weil der so... der ist so ein kreatives Kraftwerk, oder? Also bei den Helden war der immer so, also so eine gute Mischung aus wahnsinnig kreativ und der hat sehr viel Energie. Und bei den Helden waren wir beide immer so ein bisschen die dann auch so nicht loslassen können, wenn sie was angefangen haben. Also so mit dem kann man sehr lange an einer Sache arbeiten.
Ja.
Und er gleichzeitig aber halt auch irgendwie alles kann. Was mir einfach total Spaß macht, weil ich nicht alles kann.
Ja.
Und wenn man mit dem irgendwie, weiß ich nicht, was vorproduziert oder so, dann kann man es halt immer gleich... hören, ne? Also es ist immer gleich so, er macht es dann alles.
Ja, er macht es dann alles ziemlich schnell, dass es dann auch, also er legt es dann auch so schön hin, dass es sich auch gleich gut anhört. So, das fand ich immer beeindruckend. Mhm. Und was dazu auch noch kommt, dass er einfach auch ja ein sehr ruhiger Mensch ist und irgendwie dann nie in Stress gerät im Arbeitsprozess und was auch total erholsam ist. Also er kann total lange konzentriert arbeiten.
Ja.
Und er trägt die Launen der anderen Menschen irgendwie mit so einer schönen stoischen Art. Und
er kann auch gut zwischendurch mal eine Pizza essen gehen.
Ja, kann so, super, ne? Man kann super mit ihm Pause machen.
Ja.
Und er ist aber ein total kreativer Mensch, der irgendwie ganz, ganz tolle Impulse eingebracht hat. Mhm. Wir haben ja auch vorher schon, nachdem wir uns da in Gomera viel gesehen hatten und angefreundet haben, haben wir uns danach, es war eigentlich auch schon 2014 oder so, haben wir uns mal bei ihm getroffen im Studio und einfach mal so drauf los musiziert. Mhm. Und da ist eine richtig coole Sache mal entstanden, wo ich leider es irgendwie nicht geschafft habe, da Texte für zu schreiben.
Schade. Das kommt vielleicht noch.
Das kommt vielleicht noch, aber das sind wirklich, fand ich musikalisch auch total befreiend und interessant, was da so entstanden ist. Und ich habe bei manchen so Kauderwelsch-Gesänge drüber gemacht, wie man das halt so macht, wenn man keinen Text hat.
Mhm. Macht ja Jean auch lustigerweise. Also der hat bei den Helden immer seine Demos halt auch mit so Kauderwelsch eingebracht. Also ich hatte dann auch immer irgendwie schon voll geile Musik mit so Pseudo-Englisch zu Hause rumliegen.
Ja, da gibt es 2 Stücke, die Jean und ich damals gemacht haben. Also eins vor allem, was ich mir einfach so anhöre und denke, also für mich schon fast denke, das ist ja eigentlich der fertige Song.
Ja.
So, aber dabei hat er überhaupt keinen Text, sondern ich, aber ich habe das da mit so einer Inbrunst gesungen, dass ich nur dachte, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich dafür nie einen Text fertig gekriegt habe, weil der schon so fertig klang. Aber naja, das sind ja manchmal die Rätsel des Songwritings. Und übrigens auch etwas, was ich liebe an der Band Husten, dass da manchmal Ideen aus dem Koffer gezogen werden, die schon 10, 15 Jahre alt sind, sowohl von Moses als auch von mir, als auch von Tobi, die dann in der Konstellation irgendwie ein ganz neues Leben kriegen. Jetzt zum Beispiel bei den neuen Songs, die wir aufgenommen haben, gibt es so einen Song, den ich eigentlich super gerne mochte, mit einem halbgaren englischen Text, von den ich irgendwann so 2013, 14 mal geschrieben habe oder so.
Mhm.
Und der dann so in meinen Dateien versauert ist. Und Tobi fand den so inspirierend, dass er da jetzt einen Text für geschrieben hat.
Wie cool.
Und auf einmal ist das einer der stärksten Songs
ja,
auf
cool.
der neuen Platte. Ja.
Wobei du ja jetzt auch nicht mehr unbedingt kategorisch vor dem Englisch-Singen zurückschreckst. Ne? Also wenn sich jetzt ein englischer Text ergeben würde, gibt es ja jetzt auch schon Präzedenzfälle für. So,
ja,
ne?
Das habe ich mir einfach mal getraut auf der Platte, die ich mit Jean gemacht habe.
Ja, das ist doch total toll, oder? Weil ich finde immer so, also erstens ja die deutschsprachige, das hat sich ein bisschen geändert, so, ne? Aber ich glaube, als wir angefangen haben, war das noch unheimlich hermetisch. Also man entweder oder so, ne?
Ja.
Und das hat Sophie Hunger hat das irgendwie geil aufgebrochen für alle und irgendwie so, ich würde mich das auch immer noch nicht trauen oder hätte, also mein letztes Album ist ja auch von 2017 so, aber ich finde, das bringt so eine totale Freiheit rein, weil manchmal fällt einem ja was ursprünglich auf Englisch ein.
Ja.
Und vielleicht hast du dann in diesen Dummy-Texten, die du so drüber gejodelt hast, ist ja vielleicht auch in Wirklichkeit schon die Textidee dabei, weißt du?
Mhm.
Nur, dass man dann halt so umdenkt und dann denkt man, nee, es ist aber...
Und die meisten meiner Dummy-Texte sind auch englisches Kauderwelsch. Also.
Okay, da ist jetzt auch nicht dann eine Zeile dabei, wo man denkt so...
Obwohl, nee, das war Quatsch. Das ist so halbe-halbe, würde ich sagen. Das ist die Hälfte des englisches Kauderwelsch und die andere Hälfte deutsches Kauderwelsch. Ja.
Im gleichen Text?
Nee, nicht im gleichen Song, sondern
okay.
Von Song zu Song unterschiedlich. Und dann gibt es eben Songs, wo ich die noch so rumliegen, wo ich denke, ja, ich glaube, da passt jetzt auch kein deutscher Text drauf. So. Also, oder man könnte es bestimmt hinkriegen, aber warum nicht dann doch von den Menschen bleiben?
Cool. Aber jetzt fürs neue Husten-Album ist so alles irgendwie deutsch.
Ja, das ist alles deutsch und das wird bei Husten, denke ich, auch bleiben.
Wann kommt denn das ungefähr? Können wir da schon Vorfreude schüren? Oder?
Ja, wir wollen Anfang Oktober das rausbringen, je nachdem, wie schnell das jetzt geht mit der Pressung und so. Und dann ab Mitte Oktober machen wir eine Tour.
Cool.
Wo wir dann auch mal wieder in Berlin spielen und so. Ja. Genau. Genau, also die englischen Songs, das ist für mich nicht ausgeschlossen, um das nochmal abzuschließen. Also bei Husten nicht, das wird deutsch bleiben. Das ist ja bei uns dann auch Bandentscheidung und da weiß ich ja auch von Moses, dass er da keinen Bock drauf hat.
Mhm.
Und das, ja.
Weil er selber nicht Englisch singen möchte, oder weil er nicht, also.
Ja, für ihn sind die Texte immer sehr wichtig und er sagt immer, dass er kann einfach nicht so gut Englisch und findet, hakt dann so schnell ab.
Ist nicht seins. So.
Ja, ist nicht seins, genau.
Wie cool. Also ich komme auf jeden Fall aufs nächste Hustenkonzert. Ich überlege jetzt gerade. Dann würde ich jetzt nämlich tatsächlich davon ausgehend, dass wir sowieso, weil du auch immer so viel unterschiedlichen geilen Scheiß machst, sowieso irgendwann in 2 Jahren das nochmal machen müssen, würde ich sagen, dass wir jetzt hier Schluss machen. Und dann würde ich dich aber gleich gerne noch die restlichen Patron-Fragen fragen.
Ja.
Also da sind noch ein paar Fragen zusammengekommen und die würde ich dann für die Patrons auch noch aufnehmen
ja.
und denen hochstellen.
Okay, cool.
Und an der Stelle nochmal betonen, dass ich mich dafür schäme, dass jetzt gleich eine Musik von mir kommt und nicht von Gisbert, weil, also im Intro und im Outro muss ich immer meine eigene Musik nehmen, sonst schimpft mein Verleger,
so.
Weil es super viel Ärger macht. Und ich gehe einfach davon aus, dass ihr euch Gisberts Musik eigenmächtig, in Eigenverantwortung käuflich erwerbt. Und 3 Exemplare pro Album.
Pro Veröffentlichung.
Pro Veröffentlichung. Und euch das zur Not, wenn ihr keinen Datenträger mehr habt, für sowas an die Wand nagelt. Oder wahlweise, habe ich bei Francesco auch gesagt, könnt ihr natürlich auch diese schöne Musik einfach ungefähr 3 Wochen lang auf Repeat streamen. Und
ja.
dann kommt, glaube ich, auch ein bisschen was bei Gisbert
dran.
Oder
aufs Konzert kommen.
Aufs Konzert
also,
kommen.
Also das ist ja sowieso
ja.
die größte Einnahmequelle mittlerweile.
Ja.
Auch für mich. Also das ist so, in unserer Musiksparte jedenfalls ist es ja so. Also
definitiv.
es gibt irgendwie Trap-Rap-Künstler, die von ihren Streaming-Einnahmen gut verdienen können und so, aber...
Nee, wir nicht.
Aber wir nicht, nee, genau.
Nee.
Eben. Also,
wobei ich auch finde, dass man trotzdem über andere Möglichkeiten eben nachdenken muss, seinen Künstlern Geld zukommen zu lassen, weil das habe ich eben auch in der anderen Folge mit dem Mental Health in Touring mit Anne besprochen, dass das einen großen Druck macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir speziell so ist, aber ne, aber grundsätzlich, um das mal zu erklären, das ist eine große Abhängigkeit. Also wenn die einzige Kohle durch Live-Konzerte reinkommt, ist es zum Beispiel für MusikerInnen, die nicht so toll bei Gesundheit sind oder überhaupt für alle einfach ein großer Druck. weil man dann oft ein bisschen über den Durst touren muss.
Ja, stimmt. So. Genau. Ja, das ist gut, dass du es nochmal sagst. Das stimmt total.
Gerne auch Leuten einfach Kohle für Musik gemacht haben zukommen lassen. Dann spreche ich das jetzt hier einfach kurz noch mit rein. Mir kann man natürlich Kohle zukommen lassen über Patreon für diesen Podcast und alles andere, was ich mache. Im Moment schreibe ich eigentlich vor mich hin und die Patrons, meine UnterstützerInnen, können immer alles mitlesen und ich gebe Kreativitätstipps und ich quatsche in die Kamera vor mich hin, was ich gerade mache und warum und was ich gerade ausprobiere und so. Und das ermöglicht mir ein sehr entspanntes KünstlerInnenleben. Deswegen das elegante Überleitung. Genau. Und ansonsten Gisbert rauf und runter hören. Das war total schön, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ich habe so das Gefühl, man könnte jetzt noch 3 Stunden reden, ne?
Ja, voll. Machen wir nächstes Mal.
Machen wir nächstes Mal.
Ja. Wir haben, ehrlich gesagt, ist tatsächlich haben wir auch einfach, bevor wir auf Start gedrückt haben, schon ein bisschen gesprochen und jetzt ist die Zeit alle. Ja. Aber dann müssen wir das einfach irgendwann nochmal machen.
Ja.
Und jetzt frage ich dich noch ein paar Sachen für die Patronettis.
Jo.
Muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Fragen von den Patrons.
Das wollte ich nur kurz einwerfen, wegen diesen Knöpfen da. Weil ich ja meine kleine Radiosendung bei Byte FM mache.
Und das wollte ich eigentlich noch. Shit, das wollte ich noch drin haben.
Ach so. Und das ist ja nicht live, das ist eine Aufzeichnung, aber ich kriege jedes Mal auch so einen Nervositätsanfall, wenn ich dann den Sprechknopf drücken muss. Das ist ein bisschen übertriebener Quatsch von mir, aber ich fahre dann immer nach Hamburg, um das dann in dem Studio aufzunehmen.
Ach so, noch nicht so nach Hamburg? Hab.
Genau.
Und wie
dann
geil.
Besuche ich da halt Freunde und mache immer so einen Ausflug draus, was ein bisschen wahnsinnig ist, weil ich gerade eh so viel unterwegs bin.
Das ist echt Wahnsinn.
Weil ich einfach Bock habe, in diesem Studio zu sitzen und die Regler zu fahren und dann eben den Sprechknopf zu drücken.
Ach so, aber das machst du selber, weil für mich wäre der Reiz davon, dass ich die Verantwortung nicht habe. Weil ich dann ganz schön so, weißt du, Tech-Anxiety habe, dass ich eben Sachen, also mir nicht so über den Weg traue, dass ich das alles richtig mache. Also wenn, dann würde ich gerne woanders hingehen, damit jemand anders das macht.
Ja, da hat Byte FM nicht das Budget für, um dann
um das zu machen.
Den Redakteur in der Zeit an die Seite zu, oder Redakteurin oder Technikerin irgendwie dahin zu setzen.
Aber das nehmen wir jetzt einfach noch mit rein. Das fahren wir ins Outro.
Okay.
Weil das wollte ich nämlich eigentlich drin haben, dass du diese sehr, sehr schöne Musiksendung quasi machst, wo du deine Lieblingsmusik vorstellst regelmäßig und die heißt Rastplatz Krachgarten. Und da kann man, wenn man sich fragt, was die ganzen Einflüsse sind in deiner Musik, kann man einfach alles nachhören.
Genau, da läuft Lieblingsmusik und was ich gerade aktuell irgendwie interessant finde. Und ich sage mal mehr, mal weniger dazu.
Und wie oft?
Siehst du, aus der Lockdown-Langeweile ist das entstanden. Ich dachte, ich brauche irgendwie einen Termin, wo ich einmal im Monat irgendwo hinfahre und cool. Dort was aufnehme. Und seitdem mache ich das weiter. Es gab mal eine kurze Pause, aber eigentlich ist es einmal im Monat läuft eine einstündige Radiosendung. Und es ist wirklich einfach Musik und 2, 3 Sätze dazu.
Oh, schön. Ja. Ein bisschen wie das, was wir mit Peng gemacht haben. Alleine und so. Aber halt
ja.
Fan sein.
Fan sein, ja. Das ja. Fan sein ausleben.
So, und zum Geleit natürlich noch die Anmerkung, dass jenes Buch, was Gisbert netterweise in dem Podcast gelobt hat, ganz vieles erzählt über meine eigenen Erfahrungen mit eben jenem MusikerInnenberuf und wie ich mich sozusagen daraus entwickelt habe und ein bisschen das beschreibt, was wir besprochen haben. Auch was mein Konflikt war, meine Konflikte waren, als ich mit ihm und mit Peng diese schönen Konzerte gemacht habe. Das Buch heißt Die Träume anderer Leute. Und ich freue mich natürlich sehr, 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 wenn ihr das lest und verschenkt und empfehlt. Genau. Dankeschön. Und kommt alle wieder und bringt eure nettesten Leute mit.